Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit niemand Geringerem als dem Hannes Zwetschke von der Werbe- und Digitalagentur Zwetschke aus Augsburg. Vor einigen Monaten hat mir ein Bekannter das Profil vom Hannes geschickt, und zwar auf Instagram. Und eigentlich ist er aber auf TikTok viel größer, hat er über 20.000 Follower und erzählt aus dem Agenturalltag, gibt Tipps zu Agenturgeschäft, wie macht man Angebote, gibt es Websites für 2.000 Euro und. Und im heutigen Podcast haben wir ein bisschen ganz vorne angefangen, nämlich hat die Agentur 2006 gegründet. Es sind heute über 20 Leute, die da arbeiten, wobei wir da auch ein bisschen drüber diskutieren, was eigentlich ein FTE bei einer Agentur ist, aber wir sprechen ja auch ganz viel über existenzielle Krise, schlaflose Nächte, harte Erkenntnis, dass eben Unternehmen niemals fertig ist. Ich glaube, so haben wir es genannt. Wir sprechen auch über seinen Start in der Einzimmerwohnung und eine Pfändungsdrohung vom Finanzamt. Also ganz viel dabei, um zu lernen, dass wir irgendwie alle doch im selben Boot sitzen. Wobei das mit dem Finanzamt, das wünsche ich natürlich niemandem. Der Hannes baut auch eine Community auf. Auch das fand ich interessant. Und du findest mich jetzt auch auf TikTok. Das war der Anschluss vom Hannes natürlich. Da gibt es jetzt ein paar Outtakes dann von den Podcast-Aufnahmen als Video. Ja, ist eine längere Folge geworden. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde quatschen können, haben uns auch für eine Folgeaufnahme verabredet. Deshalb, falls du jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst oder dem Hannes schon länger folgst, schreib mir doch gern, was ich für Themen das nächste Mal mit ihm besprechen soll. Ansonsten freue ich mich auch über Feedback zur Folge oder neue Gästevorschläge an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch in den Shownotes findest du heute eine kleine Umfrage zum Thema Community. Da gibt es auch immer mal wieder Anfragen, mach doch eine Community für Bootstrapperinnen oder Solo-Gründer, wo man sich gegenseitig helfen kann. Wenn du Zeit hast, dann es geht ganz schnell, 20, 30 Sekunden sind nur 3 Fragen, füll die doch kurz aus, findest du in den Shownotes so. Und jetzt geht's wirklich direkt los mit der Folge mit Hannes und mir. Viel Spaß! Guten Morgen Hannes und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Servus Andreas, danke für die Einladung.
Na klar, ey, das war ja eine Sache, eine Story auf jeden Fall, wie wir uns kennengelernt haben. Aber erzähl doch mal für die Hörerinnen, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Hannes Zwetschke. Ich mache im Großen und Ganzen, würde man wahrscheinlich sagen, Marketing seit 2006. Ich habe am 1. April 2006 meine Agentur Zwetschke aufgemacht. Wir sind in Augsburg und im Großen und Ganzen sind wir im Lehrbuch würde wahrscheinlich stehen, eine Full-Service-Werbeagentur. Aber ich hasse immer das Wort Full-Service. Weil es niemand gibt, der alles kann. Und das meinen ja Agenturen vor allem immer. Genau, aber wir sind eine Werbe- und Digitalagentur. Wir sind sehr kampagnenstark, wir sind sehr wordingstark. Wir machen sehr viel Webseiten. Das mache ich seit 2006 mit meinem Team zusammen.
Nächstes Jahr 20 Jahre Geburtstag sozusagen. Gibt's da eine große Party?
Das wird jetzt schon wild. Wir zahlen jetzt schon so für den Strafverteidiger auf ein Sparkonto ein.
Okay.
Irgendwas werden wir machen, ja.
Okay, eine Augsburger Agentur. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie groß ist die Agentur? Wie viel Menschen arbeiten da? Was macht ihr so für Umsätze?
Also wir sind gerade zwischen 20 und 22 Mitarbeiter. Vollzeitäquivalent sind es 15,4. Wir werden dieses Jahr so zwischen 2,3 und 2,5 Millionen Euro machen. Genau, das ist der Plan. Und den halten wir auch immer schön ein.
Mit Komma-Mitarbeitern hat jetzt hier auch noch niemand geantwortet. Das ist ja auch interessant. Aber das sind halt die Mischung aus Teilzeitverträgen und Vollzeitkräften.
Schau, also ich achte enorm drauf, weil unsere Branche besteht ja hauptsächlich aus Quatschkanonen, die alle erzählen, wie geil sie sind und was sie alle machen. Ich hatte das gestern erst wieder hier, hat meine Nachbarin gesagt, die Agentur daneben an bei euch, die haben ja 40 Mitarbeiter und so. Und dann sage ich so, ach ja, haben sie das? Und dann sage ich so, ja, aber wie machen sie das denn mit 40 Mitarbeitern mit 1,3 Millionen Euro Umsatz? Arbeiten die alle irgendwie für 6 Euro die Stunde? Müssen wir da mal das Arbeitsamt anrufen oder einen Gesetzgeber oder so? Und deswegen ist mir das immer enorm wichtig, dass man da bei der Wahrheit bleibt. Und vor allem, wenn du heute auch in Sachen Förderungen denkst, brauchst du ja Vollzeitäquivalente. Und wir sind da super flexibel schon immer. Das ist übrigens auch was ich bei den Mittelstandsmanfreds immer nicht verstehe. Die dann Leute haben, die 40 Stunden bei ihnen arbeiten und dann kommen die zu mir und sagen, ja, die Renate, die will jetzt runter auf 32 Stunden, die schmeiß ich jetzt gleich raus. Und das ist halt Quatsch, ne? Du musst halt flexibel bleiben. Und deswegen musst du irgendwann auch mal auf Vollzeitäquivalente umrechnen, weil spätestens, wenn du eine Förderung hast und musst 3 Mitarbeiter aufbauen, dann bringt es dir gar nichts, wenn es halt keine 22 Vollzeitkräfte sind. So, ne? Und deswegen sind es 15,4.
Das heißt, es gibt alles Mögliche an Verträgen. 20 Stunden, 32,5 Stunden Renate.
Alles.
Und so weiter.
20, 32, witzigerweise 2 48-Stunden-Verträge. Unser Art Director, der Flo, und unser Frontend-Entwickler, der Berda, die arbeiten auch samstags. denen ihre Frauen arbeiten auch samstags und haben die irgendwann gesagt, ey, wir haben so Bock, können wir doch da einfach auch mehr Geld verdienen und einen Tag länger arbeiten. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Also muss ich auch sagen, dass viele ist ja dann so Homeoffice und flexibel erst mit Corona eingezogen. Es war bei uns schon immer so, also völlig egal. Muss ich immer noch an den Andi denken, der war damals noch bei uns Entwickler. Das war die einzige Sache, die sich bei Corona mit uns verändert hat. Hat es geheißen, ab Montag sind vielleicht Ausgangssperren. Und der einzige Satz, der dann aufkam, war, dann nehme ich mein Ladegerät mal mit. Das war's. Also das hat sich verändert. Nichts so, alle panisch. Wie greifen wir dazu? Was machen wir da? Haben wir Cloud? Brauchen wir VPN? Ja, also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit heutzutage, auch Mitarbeiter glücklich zu halten. Wir sagen ja auch immer, wir bieten einen absoluten Wohlfühlarbeitsplatz. Und schau, wir haben in den letzten erst dann 20 Jahren noch nie Probleme gehabt, Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist ja ganz spannend, weil du ja auch gesagt hast, eine Agentur aus Augsburg, da ist ja schon was drin, ne, in diesem Satz, Agentur aus Augsburg. Und das sehe ich halt gar nicht. Also wir hatten nie Probleme, gute Leute zu gewinnen. Wir haben auch überhaupt kein Problem, Leute zu gewinnen, die wieder aus Hamburg oder Berlin zu uns kommen. Du wirst bei uns auch nie oder ganz selten einen Job auf der Webseite finden. Wir haben immer nur einen Job, der heißt Wunderkinder, weil wir immer sagen, wir suchen niemanden, aber wenn du Wunderkind bist, dann wollen wir von dir erfahren. Und das hat halt alles was mit, das Leben ändert sich und so muss sich halt der Job auch ändern. Und wir haben heute eine durchschnittliche Zugehörigkeit von 7 Jahren und bei uns in der Branche ist so
2-3 Jahre, oder?
1, irgendwas sind wir da mittlerweile, ne? Also, ja, weil die Leute verheißen und am Ende des Tages musst du halt flexibel sein. Das Leben ändert sich, ne? Also alles, das Leben ändert sich. Man ist mal belastbarer, man ist mal weniger belastbarer. Großes Thema bei uns in der Branche ist ja auch Verheizen. Viele verheizen ihre Leute so, dass sie dann in den Burnout gehen und dann schmeißen sie die Leute raus, statt dass sie sich einfach überlegen, wie kann ich das jetzt vielleicht anders gestalten für die Person.
Ja, du willst ja die kreativen Leute behalten und da hast du manchmal auch ja so ein gewisses Chaoten-Level dabei und das glaube ich aber auch wichtig in der Agentur, oder?
Ja, ich glaube, was vor allem wichtig ist, ist, dass die Menschen frei sein können im Kopf, weil Kreativität entsteht ja nicht unter Sorgen und unter Druck. Und das fängt beim Geld an. Also das ist zum Beispiel auch was man immer sagt beim Twetschke, der zahlt 20-30% mehr. Und wir konkurrieren natürlich stark mit dem Münchner Markt, gar nicht in der Kundschaft. Wir haben so gut wie keine Münchner Kunden, aber natürlich, wo die Leute arbeiten. Und viele Augsburger Top-Kreative. Und wir sagen immer, also schau mal, ich habe früher immer ein Credo gehabt und das war, haben wir stark verändert. Wir haben gesagt, die Leute müssen zu uns passen. Das ist Punkt Nummer 1, also persönlich. Und dann lernen wir ihnen schon, was sie können müssen. Und heute drehen wir es genau um. Wir wollen die Allerbesten der Branche und dann müssen sie auch noch zu uns passen. Weil einfach unsere Kundschaft auch mittlerweile so anspruchsvoll ist. Wir können nicht anfangen, Leuten zu lernen, wie es funktioniert. So, die besten Leute kriegst du aber halt nur, wenn du den besten Arbeitsplatz lieferst, wenn du die beste Kultur lieferst und wenn du vor allem auch gut Kohle lieferst. Mhm. Wenn du dir am Ende des Tages als Mitarbeiter überlegen musst, wann du jetzt 2-mal im Jahr zum Essen gehen kannst, ja, wo soll da Kreativität entstehen, ne?
Die da müssen hast du dann frei sein. Angst. Ja, verstehe.
Klar.
Okay. Du hast erzählt, die Kunden kommen nicht so aus München. Wo kommen die Kunden denn her? Ist das schon alles in Deutschland, Dachmarkt oder wie sieht's aus?
Ja, also ich würde sagen, deutschlandweit sind wir ganz gut aufgestellt. Mal angefangen vor 20 Jahren, wo fängst du an? Das sagen auch ganz viele Leute unter meinem Content immer so, ja, wie sollst du Kunden gewinnen ohne Referenzen und also immer die gleichen Sorgen. Naja, du fängst natürlich hier an, laufst rum, den kennst du, erzählst jedem, was du für ein großer Marketing-Gott bist, weil du jetzt gestern für 300 Euro einen Laptop beim Mediamarkt gekauft hast. Ist aber immer noch was mir übrigens nachhängt. Gell? Also
gingst du los?
Ja. Ich rede oft von meiner ersten Webseite, sagt es auch vor allem den Jungen, macht es nicht. Da war gestanden die große Agentur Zwetschke. Ich war da in Kriegshaber in einem Gebäude, in dem 23 Nationalitäten gewohnt haben. Da ging es zu, also das war crazy, Einzimmerwohnung. Alles voll Pfandflaschen, die waren ziemlich Lodri damals auch viel aus der Disco-Branche noch mitgebracht, war ja viel als DJ auch unterwegs. Und auf der Webseite stand die große Agentur Zwetschke mit dem Imperium. Würde ich heute nicht mehr machen. Also hängt mir tatsächlich nach. Ich bin ja tatsächlich sehr für ganz gerade raus, ganz authentisch, ganz ehrlich. Und das hängt mir noch nach. Na, und da hat man natürlich die Kunden, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, ne? Kunden hauptsächlich hier gewonnen. Heute schauen wir vor allem auch wegen einer aktuellen Förderung, die wir am Laufen haben, die jetzt dann kommen soll, dass wir vor allem Kunden außerhalb von Schwaben quasi gewinnen. Das heißt also Umkreis über 50 Kilometer um Augsburg. Und witzigerweise stelle ich immer wieder fest, ich weiß nicht, ob das was mit der Mentalität der Leute hat, es bilden sich trotzdem immer so Hotspots. Und das glaube ich gar nicht, dass dann die Kunden aus einer gewissen Region dann andere Kunden aus der Region anziehen, sondern die kommen teilweise auch unabhängig. Und jetzt ist gerade bei uns so Allgäu. Algo ist gerade, also da drückt es rein wie nochmal was, ne?
Da habe ich gesehen, ich habe da ein paar interessante Kampagnen gemacht. Ich glaube, irgendwie war es nicht irgendeine Milch, Produzent oder Bauer oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, Natur habe ich gesehen auf jeden Fall.
Bionella meinst du?
Bionella war es,
genau. Bionella, ja. Europas größter Bio-Hersteller. Genau, die sind bei uns. Die Alpsee Bergwelt ist bei uns, also ein Freizeitpark.
Das habe ich auch gesehen.
Ne? Ja, auch richtig geil, ey. Also das ist ja auch sowas. Freizeitparks beschäftigen mich ja auch total. Ne? In meinem allergrößten Traum würde mir der Europapark gehören. So. Und VWW ist bei uns, also Energiegrundversorger auch aus dem Allgäu. Und jetzt ganz neu auch AIP. AIP baut Prüfstände für Automobilindustrie, aber für die Entwicklung. Also da kommt jetzt nicht der Corsa, der vom Band läuft, drauf, sondern so die Mercedes- oder auch Formel-1-Teams haben AIP-Prüfstände. Alles, was die so für die nächsten 5 bis 10 Jahre entwickeln. Und das ist dann immer, geht so ein Hotspot auf. Ne? Vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren hatten wir so einen Hotspot in Hamburg mit vielen Radiosendern. Ich weiß nicht, geht dann immer irgendwo, ploppt so auf. Ne?
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der WEKO unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende. Wie hat es damals aber angefangen? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen auf dein damaliges Büro angespielt. Aha. Das ist für mich immer wichtig, hier ein bisschen zu erzählen, weil so in anderen großen Podcasts geht es ja häufig um große Geschichten und da erzählt man die Anfänge nicht, die so zehrend waren, aufopfernd waren. Und heute sieht man jetzt den Hannes auf TikTok vielleicht, dann redet man nachher bestimmt auch noch drüber und denkt so, ja, der hat es halt geschafft. Aber für mich ist auch immer die Geschichte davor wichtig, wie man da hingekommen ist, weil da stecken ja vielleicht die Zuhörer aktuell auch und hinterfragen sich, was sie machen. Wie ging das bei dir damals los? Du hast alleine angefangen.
Ja, also vielleicht, du hast einen Blog vor dir, vielleicht merken wir uns auch mal, du hast es geschafft. Ich glaube, man hat nie das Gefühl, dass man es geschafft hat. Das sollten wir vielleicht später nochmal anknüpfen.
Auf jeden Fall, ja.
Du, wie ging es los? Ich wollte Mediengestalter lernen und habe mich damals dann beworben, unter anderem bei Weltbild. Und die haben mir auch zugesagt, das war auch noch, muss man immer dazu sagen, gell, heute Weltbild zu erwähnen, ist eher gefährlich. Das waren noch die goldenen Zeiten. Also Internet war ja newest shit, beziehungsweise noch gar nicht am Start gefühlt, als ich da meine Ausbildung angefangen habe. Und Weltbild war die Nummer. Da gab es kein Amazon und so weiter, wenn du Bücher gekauft hast und dann auch erster Online-Shop und so. Na, das war übrigens auch zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, hat man dann überlegt, ja, müssen wir so einen Online-Shop machen? Also wirklich so Bill Gates Zeit, wird sich dieses Internet durchsetzen. Crazy, crazy. Also es war wirklich ganz real so, ne? Dann habe ich mich da beworben, haben sie mir zugesagt für Mediengestalter und da lief es dann schief. Da mussten die den Ausbilder rausschmeißen, 3 Wochen, 4 Wochen, bevor meine Ausbildung losging. Dann haben die angerufen und haben gesagt, ja, Herr Zwetschke, wir haben ein Problem, können Sie mal zum Gespräch kommen? Und damals schon, also ich war ja schon immer, ich bin schon so ein dem Leben zugewandt und wenig Sorgenkind. Also ich bin immer sehr, ich habe mir so gedacht, ja, also ihr habt kein Problem, ich habe einen Vertrag. Also ich habe kein Problem, wenn, dann habt ihr ein Problem. Und bin dann da hingefahren. Und ich wollte tatsächlich eigentlich bei Weltbild, die hatten quasi so eine Broschüre, wo alle Jobs drin waren. Und ich wollte eigentlich den Werbekaufmann da machen. Aber ich habe ja kein Abi. Und die hatten quasi als Pflicht, du musst Abi haben für den Werbekaufmann. Und dann bin ich dahin und dann habe ich gesagt, ja, es gab jetzt ein größeres Problem mit dem Ausbilder. Den mussten wir jetzt von heute auf morgen rausschmeißen. Also wilde Geschichte auch im katholischen Verlag. Mehr muss man dazu nicht sagen. Mhm. Ja, jetzt können wir sie nicht ausbilden. Dann sage ich so, ja, also das glaubt aber auch bloß ihr, ne? Also ihr werdet mich ausbilden. Ich habe hier einen Vertrag in der Hand. Was ist los mit euch, ne? Und dann haben sie mir eben das hingelegt und haben gesagt, ja, wir haben ja noch ein paar andere Jobs, die dann auch zu ihrer schulischen Laufbahn passen. Suchen Sie sich doch mal was aus. Dann wollten die mir so Fachkraft für Lagerwirtschaft und so Zeug da hier schmackhaft machen. Dann habe ich gesagt, ja, am Arsch die Räuber. Sag ich, wir machen jetzt schön den Werbekaufmann. Und dann war das ganz gut bei Weltbild und das spielt mir schon in die Karten oder hat mir damals in die Karten gespielt. Es war eher dual und dann hast du aber am Ende des Tages alle Abteilungen sehen müssen bei Weltbild. Also jeder Azubi hat alles gesehen. Du warst also auch im Lager, auch im Callcenter und so weiter. Und dann habe ich den Schwerpunkt quasi kaufmännisch beim Werbekaufmann und das ist ja genau das, was ich heute mache. Also ich bin ja eigentlich Werbekaufmann, so, den es übrigens auch nicht mehr gibt. Und habe dann meinen Schwerpunkt auf Grafik gesetzt und habe somit eigentlich beides gekriegt. War da viel bei Insight, Weltbild Insight hat es geheißen, es war so die interne Mitarbeiterzeitung, war viel in der Grafik, habe die Kataloge auch mitgemacht bei Weltbild und so. Und das war für mich eigentlich ideal, weil ich am Ende des Tages die grafische Ausbildung hatte und eine kaufmännische Ausbildung. Naja, und dann war ich tatsächlich ein sehr ungemütlicher Azubi, würde ich sagen. Also natürlich damals schon nur auf Gas. So, ne?
Kann man gar nicht vorstellen. Ja.
Ja, furchtbar. Also im zweiten Leben, wenn ich mal mein Ausbilder werde, da springe ich auch im Erdgeschoss und Fenster. Immer getrieben schon so. Also immer auch am Optimieren. Ich bin so ein Daueroptimierer. Ich schaue mir was an und dann sehe ich so wird's gemacht. Also ist ja gerade in der Ausbildung, so, es gibt ein ganz klares Vorgehen, wie heute, was weiß ich, TKPs berechnet werden oder keine Ahnung. Und ich habe mich dann damals schon mit meinen 17, 18, 19 Jahren hingesetzt und habe gesagt, nee, das ist doch ein Scheiß, das muss man anders machen. Und die haben halt immer so gesagt, der spinnt komplett, ey. Also was will der? Weil übrigens auch kam dann Flash gerade auf, ne? Also man hat dann Flash-Banner, war das Ding. Also so. Und das werde ich nie vergessen, als ich bei Weltbild aufgehört habe mit meiner, wo ich dann fertig war mit der Ausbildung, haben die quasi einen Flash-Programmierer, hat es, glaube ich, damals noch geheißen. Die haben sie relativ viel Geld bezahlt für damalige Verhältnisse. Und dann habe ich gesagt, ey, gebt mir das. Freelance, das mache ich euch Montag von 8 bis 9 Uhr in der Früh. Und das muss man wirklich sagen, das war halt einfach Konzern. Gell? Goldener Käfig, Weltbild ging es auch viel zu gut. Da hat keiner einen Stress gehabt, um ehrlich zu sein. Also selbst wenn da jetzt irgendein Marketingleiter gesagt hat, ah, der hat aber Stress, die wussten alle nicht, was Stress ist. Also wirklich, was man da Montagvormittag gemacht hat, was man heute Montagvormittag in der Agentur macht, das war da die ganze Woche gefühlt. Naja, und somit war es auch relativ schwer, einen Job da zu kriegen. Also dann nach der Ausbildung, weil ja, ich hatte Großes vor und die haben mir dann nur Quatsch angeboten. Und ich war aber damals schon Jugend- und Auszubildendenvertreter, also Gewerkschaft eigentlich, ne? Und dann bin ich dann zum kaufmännischen Geschäftsführer gegangen, so kurz vorm Ende meiner Ausbildung und habe gesagt, ja, was machen wir jetzt, Herr Zoch? Ich bin ja übernahmepflichtig. Wie machen wir das jetzt? Ich habe ja keinen Job jetzt angeboten gekriegt, ne? Da hat mir da eine Abfindung rausgehandelt. Oh, lächerlich. Ja. 1000 Euro oder was, ne? Aber war so der erste Azubi, der eine Abfindung gekriegt hat. Und das war tatsächlich dann schlussendlich, da gab es dann noch zwei kurze Stationen dazwischen, aber schlussendlich das Geld, womit ich mir meinen ersten Laptop gekauft habe. So ein Toshiba-Laptop beim Mediamarkt. Das war quasi die Workstation für die Agentur Zwetschge dann. War dann noch ganz kurz danach 2 Wochen bei einer Agentur hier in der Nähe von Augsburg. Die waren damals, wahrscheinlich sind sie es heute immer noch, spezialisiert auf Kinoprogramme. Also die haben für Sinistar die Kinoflyer gemacht. Absoluter, es waren Brüder, einer war ein absoluter Choleriker und ich sollte quasi so, die haben es erkannt tatsächlich, wie viel Gas da auch da ist und ich sollte diese Geschäftsführung so ein bisschen unterstützen. Also der eine Bruder war kreativ, der andere war kaufmännisch und jetzt wollten die noch einen so fürs Team eher so. Und das wäre erstmal geil gewesen, ne, mit 18, 19 der Geschäftsführerjob. Aber einer von den beiden war so ein harter Choleriker, der ist da echt in meinen Laden reingelaufen, hat die Leute angeschrien so, ja. Kann man alles gar nicht sagen im Podcast, sonst kriegst du ein Explicit-Ding. Und dann habe ich nach 2 Wochen bin ich zu dem gegangen und sage ich, ja, also ich setze mich mit euch drei hier nicht zu dritt an den Tisch, wenn du die Leute so behandelst, geht nicht, ne? Und dann bin ich gegangen zu einem, der damals bei Weltbild 50% war und 50% beteiligt war in einer Agentur in München. Und die haben quasi das Magazin gemacht, da gab es so ein katholisches X-Mac geheißen? X-Mac, genau, das hat der quasi gemacht da bei Weltbild. Und dann hat er aber noch so ein freies Redaktionsbüro verbandelt mit so einer Agentur in München gehabt. Und die haben mich dann angerufen und haben gesagt, hey, du bist doch ein wilder Typ, hast du nicht Bock zu uns zu kommen? Und dann war ich da in München, ein halbes Jahr in der Agentur. Und da habe ich auch wieder viel gelernt. Also die haben mich am Ende des Tages in diese Agentur gesetzt. Das hat dann geheißen Junior-Kontakter. Also was wir heute immer Projektmanagement nennen in der Agentur, ist eigentlich Kontakter. In der Agenturbranche heißt es immer Kontakter noch, ne? Ey, Andreas, sagst du, ich hatte da nichts. Also ich konnte da gar nichts arbeiten. Da gab es keine Broschüren, da gab es keine Flyer, da gab es kein Material. Die haben sich einfach gedacht, sie holen sich diesen wilden Vogel und setzen sich den da rein. Ich habe dann Cold Calling, was ich ja heute so hasse, irgendwelche Kunden angerufen. Aber ich hatte nichts. Ich wusste nicht mal, was die gescheit machen, kein Onboarding und so weiter. Und daraus ist ein sehr guter Onboarding-Prozess hier auch für die Agentur entstanden, aus dieser Frustration.
Du hast viel gelernt, wie man es nicht macht sozusagen. Genau. Ist ja auch was wert.
Ja, voll. Ich glaube, auch da drin liegt die große Magie für jedes Unternehmen heute. Also ich glaube, die ganz großen Erfindungen sind ja auch die, wo du hinschaust und sagst, wo kann man denn was verbessern? Du brauchst ja bloß die Leute beobachten. Kannst aus dem Fenster schauen und kannst heute Millionen-Business erfinden. Du brauchst nur die Leute anschauen, wie sie sich bewegen. Und naja, dann war ich da. War auch hier eine wilde Zeit, gell. DJ-Karriere ging dann los. Ich habe richtig gelebt. Also von 20 bis 25 habe ich richtig gelebt. Alles erlebt, alles da drin, kann mir keiner mehr klauen. Auch die DJ-Karriere war dann auch tatsächlich sehr erfolgreich. Das sagen auch viele Freunde immer, die Kohle, wenn du gespart hast, brauchst du heute nicht mehr arbeiten. Das stimmt. Aber dann hätte ich auch weniger erlebt. Ja, und dann bin ich da nach einem halben Jahr, hat eine Texterin von der Agentur gesagt, du, mal so unter uns, findest hier und so, ist für ein Arsch, also keine Erfolgserlebnisse, fahre hier jeden Tag nach München, habe ich auch richtig abgefuckt. Also muss ich auch wirklich sagen, wer jeden Tag nach München zum Arbeiten fährt, verstehe ich nicht. War schon auch geil, weil die haben dann damals Sixt als Kunde bekommen. Das war gerade die Zeit, wo Sixt dann völlig, hat dann noch Autovermietung Renate Sixt, glaube ich, geheißen und ist dann zur Brand geworden. Und da waren die ganz vorne mit dabei. Also war schon geil, das mal so zu erspüren, die große Werbung so. Aber war nicht mein Place to be irgendwie. Und dann hat die gesagt, du, ich habe einen Freund, der hat ein IT-Systemhaus. Ich habe damals gar nichts gesagt. Hab's gar nicht verstanden, was ein IT-Systemhaus ist. Und der will was machen mit diesem Internet. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe den Typen dann getroffen. Und es ist so irrwitzig, wenn ich die Geschichte heute erzähle, weil am Ende des Tages heute das Normalste der Welt ist. Aber es war so, also das ist einfach, ich habe mir gedacht, ja, das ist geil. Aber jedem, dem ich das erzählt habe, dem gesagt, wer will das? Der hatte die irrwitzige Idee, Fotografen auf Veranstaltungen und in Diskurs zu schicken und dann Fotos ins Internet zu stellen. Und dafür hat er einen Gesamtleiter gesucht. Der hatte dann einen Jungen aus Augsburg, der war sein Gesamtleiter, aber der war nicht so unternehmerisch, war eher ein Fotograf. Und dann hat er da jemanden gesucht, der den Laden vorantreibt, so. Und du kannst dir nicht vorstellen, also ich hab dann da angefangen, bin dann da hausieren gegangen in die Diskurs und die haben so gesagt, was ist das für ein Scheiß? Wer will das? Weißt du, auch so, die Leute wollen doch gar nicht abgelichtet werden, die sind ja da teilweise mit ihrer Affäre da, dann kann die Freundin nachschauen, mit wem die da irgendwie am Bumsen waren und so, ne? Also, das war crazy und wenn du heute überlegst, wie inflationär wir ja mit Fotos umgehen und irre krass. Und das war aber wieder ein wichtiger Baustein. Ich war da auch nur ein halbes Jahr. War ein wichtiger Baustein, weil da habe ich dann das Programmieren gelernt.
Okay.
Erste Basics, weil, ja, das kann man sich heute auch schwer vorstellen, es gab ja niemanden. Also du hast jetzt eine Technologie gehabt, HTML, Flash, PHP, das war damals so die Basic. Da war noch wenig JavaScript und so, ne? Bisschen CSS logischerweise. Und das war unheimlich schwierig, überhaupt Programmierer zu finden. Das sagen manche heute immer noch. Aber es gab einfach auch gar keine. Es war eine neue Technologie und ich musste sie erst drauf schaffen. Und dann habe ich festgestellt, naja, also da haben wir so die Probleme. Man muss ein bisschen designen, das bringe ich mit. Aber wir müssen auch so ein bisschen überlegen. Der Typ, der die Webseite bei uns programmiert, dem muss man ein bisschen auf die Finger schauen. Da habe ich so meine Basic und wirklich, das sind absolute Basic-Kenntnisse Programmierung her, die mir aber trotzdem immer geholfen haben. Bei mir ist immer wichtig in meiner Agentur, ich kann bei allem, was die Leute hier als absolute Experten machen, mitreden. Ich kann es nicht. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich programmieren wäre. Es wäre eine Katastrophe, wenn ich Motion Design machen würde. Das ist auch eine Katastrophe, wenn ich Designs mache. Die ganzen Designs vom Community Day habe ich fast alle selber gemacht. Da kam dann auch mein Art Director und gesagt, ey, die Freisteller, du würdest mich sofort rausschmeißen. Aber es war eine gute Basis, um alles zu verstehen. So, ne? Und auch heute, wenn du mir einen PHP-Code hinlegst, anstrengend, nervt mich auch, aber ich kann irgendwas dazu sagen. So, ne? Und dann war ich da ein halbes Jahr und da ging es dann eigentlich so los. 18 Stunden am Tag, Vollgas. Bin dann da auch von zu Hause ausgezogen, bin in die Stadt gezogen, weil ich näher am Büro sein wollte. Und hat dann relativ schnell geendet. Gab's einen Zwischenfall mit der ehemaligen Verflossenen vom Inhaber. Nennen wir es mal Zwischenfall. Und dann hat das Arbeitsverhältnis sehr schnell geendet, was tatsächlich wichtig war, muss man auch sagen. Ne? Weil da bin ich dann mit meinem Vogelwild, mit meinem goldenen Twingo, hatte damals so einen goldenen Twingo, weißt du, mit so einem Schiebedach zum Aufmachen, also wild. Mit meiner Einzimmerwohnung da eben, wo ich vorher gesagt habe, bin dann da zum Arbeitsamt gefahren und habe gesagt, ja, der hat mich jetzt rausgeschmissen. Und das war aber so ein Magic Moment. Also ich, das war so von zu Hause ausgezogen für diesen Job. Scheiß Karre, scheiß Wohnung. Aber es war völlig klar mit dieser Kündigung, mit die zwei Anwälte waren da gesessen in der Früh, ich bin da rein, da war ein Karton auf meinem Tisch, war mir völlig klar, der schmeißt mich raus, der weiß das jetzt von der Geschichte. Jetzt fahre ich zum Arbeitsamt und sage, ich will einen Existenzgründerzuschuss und ich mache mich jetzt selbstständig.
Und das gab es dann auch. Zu dem Zeitpunkt gab es schon. Gab es den Existenz, also wie hieß das heute, heißt Gründerzuschuss oder Gründerzuschuss?
Genau, der hat damals Existenzgründerzuschuss geheißen und der war noch attraktiver wie jetzt. Ist übrigens auch was ich jetzt den Leuten immer empfehle, ist ja Wahnsinn, geschenktes Geld, ne? Mhm. der war damals, heute ist er glaube ich 60% vom letzten Gehalt 6 Monate und damals war der 60% vom letzten Gehalt 12 Monate.
Mhm.
Und es war so, ich meine, ich war jetzt da kein Rich Kid, gell, aber für mein Alter, Gesamtleiter, bin da schon, glaube ich, mit 2 netto rausgegangen. So. Mhm. Und davon 60%, das ging. So. Und ja, also Businessplan, bla bla bla, dann musstest du da irgendwie zum Berufsbildungszentrum BWZ fahren, dann musste dir da irgendeiner den unterzeichnen, dass der passt, so, ne? Und dann hast du diesen Existenzgründerzuschuss gekriegt. Und das ist was, was ich ja heute auch mit meinen Coaching-Angeboten und Mentoring-Angeboten mache, habe ich da auch gelernt, du brauchst eine Deadline. So viele bieten ja Sachen an, die dann quasi endlos laufen und die laufen sich zu Tode und am Schluss ist ja dieses Coaching schlecht gewesen, weil du dir irgendwann die letzten 3 Monate gedacht hast, das zahle ich doch nur umsonst, weil ich selber nicht mehr nutze. Und das habe ich auch gemerkt. Das war immer so dieses Damoklesschwert. 12 Monate, wenn um sind, dann muss die Bude laufen. Na, dann müssen diese 60% von den 2000 Euro müssen dann da sein oder wenigstens irgendwie so eine Basis. Und ohne die Deadline hätte es nicht funktioniert, glaube ich.
Aber es hat dann funktioniert. Und hast du das Ziel übertroffen auch?
Nee. Also es war, das muss man auch immer sagen und das ist mir enorm wichtig, das auch zu sagen, es war Katastrophe die ersten 3 Jahre. Also es war, ich war richtig, richtig, also heute würde ich sagen, ich habe wirklich ganz, ganz viel so Tomatensuppe, weißt du, so Pulversuppe gegessen, weil ich einfach keine Kohle hatte, mir was zum Essen zu kaufen. So. Jetzt muss man dazu sagen, das war natürlich jetzt nicht so gossenmäßig, wie das klingt, sondern man hat es natürlich auch verlebt. Gell? Das war einfach auch eine andere Zeit. Kohle war da, ja, dann bist du halt feiern gegangen, so, dann war Kohle weg. So. Also man hätte schon auch, ich war noch nie ein sparsamer Typ, muss man auch sagen. Ne? Ich habe schon immer, ich mag immer sehr hier, das Geld muss aus dem Fenster, dass es durch die Tür wieder reinkommt, von Karl Lagerfeld. So ist es auch. Also da glaube ich tatsächlich dran. So mache ich das auch. Du siehst mich jetzt, die anderen hören mich nur. Du siehst mich hier in dem Studio. Als ich TikTok angefangen habe, habe ich relativ früh entschieden, ich baue jetzt ein Studio. Und da schön mal 25.000, 30.000 Euro reingesteckt, wo die Leute so gesagt haben, wer kauft eine Sony FX3 für TikToks machen? Und das glaube ich. Also ich glaube, man muss Energie nicht nur in Form von Geld, sondern auch von Zeit. Ich habe das auch viel eben mit meinen Coaching-Teilnehmern, sage ich, wenn du nicht viel Zeit in dein Angebot steckst, wie das designt ist, dann wird es nicht funktionieren. Du musst, es muss was rauf auf die Waage. Und das kann in Zeit, in Geld, in was weiß ich was sein.
Was ist nach den 3 Jahren passiert, dass du dann gesagt hast, ich habe es geschafft sozusagen oder ich habe den ersten Meilenstein?
Ich habe am Ende des Tages, bin ich schon auch an so, also ich kenne zum Beispiel das Wort, da habe ich versagt, das gibt's in meinem Kopf nicht. Ich verstehe auch tatsächlich gar nicht, was es bedeutet. Das gibt's einfach nicht für mich. Also Versagen gibt's nicht, sondern es ist so, hat nicht funktioniert, müssen wir weitermachen. So. Also ich bin schon immer am Laufen. So, ne? Aber ich war schon so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, schau mal, ich mache jetzt hier jeden Tag 16, 17, 18 Stunden. Da muss doch mehr kommen. Also da steckt so viel Energie drin, da muss doch was gehen. Und habe dann gesagt, das war glaube ich mit 21, wenn ich mir mit 25 kein Porsche kaufen kann, dann lasse ich den Scheiß. Das kann's nicht sein. So. Und das war damals, weißt du, man hat ja auch in der Jugend so Bilder. Porsche, wenn du Porsche hast, dann hast du es geschafft. So, ne? Ja, und habe ich mir dann auch, glaube ich, mit 21 noch gekauft.
Mit 21?
Einen blauen Cayman S. Heute würde man sagen, ein Cayman ist doch kein Porsche. Das ist so, wie wenn sich heute einer Boxster kauft. Du hast ja kein Porsche gekauft, das ist ein Boxster. Naja, aber das ist auch was, was ich immer nicht rate, aber das habe ich immer gemacht. Ich habe schon auch immer überinvestiert, würde ich das jetzt mal so nennen. Also ich hatte damals so, nach dem Twingo kam ein nagelneuer Corsa. Hätte man sich auch einen Gebrauchten kaufen können. War auch schwierig, so den zu finanzieren. Aber das habe ich immer so gebraucht für den nächsten Step. Und nochmal, wenn jetzt der Junge zuhören, macht es nicht, das ist ein Fehler. Aber ich habe das immer gebraucht, dann habe ich mir ein Signum gekauft. Also kannst witzigerweise die Epochen immer sehr an Autos auch festmachen. So.
Ja. Heute sind wir beim RS6 gelandet.
Alles rauf und runter gehabt. Ja, war sehr glücklicher AMG-Fahrer eigentlich, bis ich am Schluss so einen GT4-Türer aus dem Center of Excellence hatte, also komplett individualisiert mit weit über 700 PS, der dann in 2 Jahren ein Dutzend Mal es nicht aus der Tiefgarage geschafft hat, weil keine Leistung da war. Und das haben sie auch einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann den Schlüssel hingelegt und gesagt, haut ab mit eurem Scheiß. Seitdem bin ich sehr glücklicher RS6-Fahrer, ja.
Was gab es noch für Meilensteine jetzt bis zu den, in den 19 Jahren bis heute, wo du sagen kannst, das war jetzt wichtig, also erste Mitarbeiter eingestellt.
Ja.
Das ist ja nochmal wahrscheinlich ein großer Schritt irgendwann gewesen, dass du sagst, okay, ich brauche hier Unterstützung. Und ja, hat sich das linear nach oben entwickelt oder gab es irgendwelche Big Bangs, wo dich nach vorne geschoben haben? Also irgendeinen großen Kunde, irgendein langfristiges Projekt,
ja,
wo du sagst, das war jetzt entscheidend?
Also ich finde es ja immer ganz spannend mit den ersten Mitarbeitenden, so wie das entsteht. Weil am Ende des Tages ist es auch, also ich glaube ganz viele Leute, ich hatte das jetzt auch gerade vorher in einem Call mit einem aus meinem aktuellen Inner Circle, das wirkt immer alles sehr geplant und es ist aber alles sehr ungeplant. Also alles in meinem Leben entsteht aus Opportunities, würde ich so sagen. Ich sehe was und dann mache ich das so. Ne? Auch jetzt mit dem Podcast oder ganz oft fragen mich die Leute auch, warum machst du das? Das kann ich dir das gar nicht so sagen. Und so war das auch mit den Mitarbeitern. Ich war dann damals eben, das war ja so 50-50 und das ist, glaube ich, der eine große Meilenstein. Ich war quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag als DJ unterwegs, tatsächlich deutschlandweit. Also mittwochs war ich in Bayreuth, Donnerstag in Eggenfelden. Das war so mein erfolgreichstes Engagement. Da war ich Veranstalter auch. Freitags meistens in Dingolfing und samstags dann entweder in Eschwege, also völlig am Arsch der Räuber, oder hier im PM in Untermeitingen. Und dann war quasi Sonntag bis Mittwoch Agentur. Und der große Meilenstein war, dass es gesundheitlich dann nicht mehr ging. Also mich hat es komplett zerlegt. Da war natürlich auch unglaublich Party. Mhm. Also ich habe da echt teilweise ein, zwei Flaschen Wodka am Abend getrunken beim Auflegen und ich habe mich kaputt gemacht am Ende des Tages. Und ja, bin dann zweimal umgefallen auch beim Auflegen, einfach ohne, wusste keiner, umgefallen, weg. Bin dann da an einen relativ guten Hausarzt gekommen, habe damals in Königsbrunn gelebt und gearbeitet und der hat gesagt, also ich gebe dir noch so 4 bis 6 Wochen und dann gehen die Lichter für immer aus bei dir, weil also die Blutwerte sind schon fast toxisch, das Leben geht nicht so, wie du das machst. Ja, der hat mich auch aufschreiben lassen, wie ich das mache, hat sich der gedacht, der übertreibt doch so. Aber weißt du, ich war teilweise mittwochs um 19 Uhr noch am Schreibtisch gesessen, habe irgendwelche Monatsprogramme für Diskus, das waren natürlich dann auch die Kunden im grafischen Bereich, Monatsprogramme geschrubbt und bin dann 3 Stunden Vollgas nach Heilbronn gebügelt oder wo ich dann aber nach Bayreuth gebügelt, wo ich dann aufgelegt habe. Und das ging einfach nicht. Dann hat es mich gesundheitlich so zerlegt, dass ich auch tatsächlich 4, 6 Wochen nichts machen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt geht's wieder los mit dem Auflegen. Da war schon auch eine gewisse Fanschaft da, also gerade in Eggenfelden. Das war irre krass, was wir da abgezündet haben. Also da reden die Leute auch heute noch drüber. Das war so wirklich das Erfolgreichste, was man, glaube ich, so machen kann als DJ im Resident-Bereich. Und bin dann wieder hingefahren, hat's mich wieder umgehauen. Und dann war klar, die DJ-Karriere ist beendet so, ne? Und das war maßgeblich, also die volle Energie auf eine Karte zu setzen, weil ab dem Tag ging die Agentur durch die Decke. Weil es nicht anders ging. Das ist wieder so eine Deadline-Situation, ne? Wie der Existenzgründerzuschuss.
Hast du dich auch von dem Umfeld Diskotheken als Kunden verabschiedet, sodass du was anderes machst? Weil es hängt ja auch mit zusammen, dass du da in diesem Umfeld unterwegs bist.
Immer mehr, wobei wir schon sehr lange Gastro gemacht haben, weil wir das einfach auch verstanden haben. Also war schon auch viel Gastro-Beratung dann. Also da hat sich dann schon auch verändert, gell? Das war auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich dann vom Kreativen zum Chef geworden bin, was ich übrigens gehasst habe. Ich habe es so gehasst. Also ich habe echt 2, 3 Jahre habe ich es gehasst, Chef zu sein. Und gesagt, nee, ich will Grafiken machen, will Disco-Flyer machen, will hübsche Frauen freistellen und vorne irgendwie alles nochmal ein bisschen größer machen, dass die. Und dann war klar, jetzt musst du Chef werden irgendwie so, ne? Und dann kommen ja die ganzen Themen, Finanzamt, Steuern, alles Dinge, die ich auch schwer lernen musste. Und am Ende des Tages war es dann schon viel Disco-Beratung auch. Also wir haben tatsächlich auch Discos beraten, die renoviert haben, die umgebaut haben. Weil das war schon als DJ, also da war ich schon auch Kaufmann durch und durch. Da haben oft die Disco-Betreiber untereinander auch gesagt, der Zwetschge, der macht es irgendwie anders. Aber der Umsatz ist immer am besten, wenn der Zwetschge auflegt. Und ich habe quasi mir immer überlegt, wie funktioniert denn so eine Disco? Also mein Gehalt, und das ist was ich meinen Mitarbeitern auch immer wieder sage. Schau mal, du arbeitest und dann schreiben wir eine Rechnung an den Andreas zum Beispiel. Und Andreas bezahlt die Rechnung. Und das, was der bezahlt, da ist dein Gehalt mit drin. Und das ist was ganz, ganz oft Leute nicht wissen, was ich auch immer wieder sage. Ihr müsst euren Leuten erklären, wie der Laden läuft. Das ist ja so selbstverständlich eigentlich. Aber die Mitarbeiter haben oft nicht diesen Gedanken daran, wie das wohl ist, ne?
Das heißt, die Mitarbeiter müssen selber Unternehmer werden, so ein Stück.
Ja, oder halt mitgenommen werden. Ne? Also ich glaube schon, ist auch ganz oft so, dass die Leute sagen, ja, wie viele Leute arbeiten für dich? Dann sage ich, für mich arbeitet gar niemand. Für diese Vision und für diese Marke Zwetschge arbeiten 22 Leute, aber keiner arbeitet für mich. Und das ist auch das falsche Mindset meines Erachtens. Und so habe ich mir das in den Diskurs schon mal überlegt und habe gedacht, wer zahlt denn meine Rechnungen? Ja, das ist ja der und der, die jetzt gerade sich die Hucke voll saufen da an der Bar, weil die bezahlen. So, das sind ja auch nur Händler. Diskurs sind ja nur Händler. Ne? Die holen sich die Spirituosen rein, die Drinks und am Schluss braucht es Musik und Party. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, die müssen mehr trinken. Und ich habe immer so periodisch gespielt. 20 Minuten Vollgas. Und dann habe ich immer 20 Minuten Scheiß gespielt, dass die wieder trinken gegangen sind. Und es gab ganz viele DJs, die haben die Leute bis 12 Uhr an die Wand gespielt und dann sind die halt um 12 Uhr auch heimgegangen. Ich habe immer geschaut, dass sie lang bleiben und viel trinken. So, ne? Und wenn du das irgendwann mal verstanden hast, das Business, dann kannst du halt unglaublich gut auch Diskurs beraten. Also ich bin da teilweise in so Baustellen rein und habe gesagt, das musst du anders machen, das musst du anders machen. Hier ist ein Scheiß, da brauchst du das. Hier an den Toiletten ist die Situation, da ist das. Wir haben kein Mobilfunknetz, braucht man einen Empfänger. Also alles, was den Leuten dann irgendwann wichtig war mit der Zeit. Aber, du sagst es schon ganz richtig, wir haben uns dann schon irgendwann von diesem Disco-Bereich auch verabschiedet, weil die Zahlungsmoral eine Katastrophe ist, weil ja, das einfach auch wild ist. In der Gastro landen einfach sehr viele Leute, die denken, dass das Geldverdienen sehr einfach ist, mit ganz wenig Eigenmittelbedarf da auch reingehen. Wenn du heute so eine Disco aufmachst, da gehst du ja mit 500.000 bis 700.000 Euro Ware auch rein. Also viele machen dann die Disco auf und dann können sie das Lager gar nicht füllen. Es kommt alles erstmal auf Kommission zwar, aber du musst ja einmal bezahlen und so, ne? Ja, aber vielleicht da noch kurz zu den Discos. Ohne die Diskothek PM in Untermeitingen, witzigerweise bin ich jetzt auch wieder im Kontakt mit dem Betreiber von damals, Marcel. Der ist auch großer TikTok-Fan und der hört sich das auch alles immer an und jetzt haben wir uns auch mal wieder getroffen. Damals habe ich quasi auch zum Ende dieses Existenzgründerzuschusses mit ihm einen Deal gemacht und habe gesagt, pass auf Marcel, ich habe Fixkosten im Monat, auch so, wenn du wusstest, heute den Vogel raushaut, Fixkosten im Monat von 600 Euro, meine Wohnung, mein Auto und Essen. 600 Euro, zahl mir das und dann hast du eine Flatrate.
Das war der erste Retainer sozusagen.
Das war der erste Retainer.
Retainer-Modell erfunden.
Genau. Und das war also das war ein echter Retainer, weil wenn ich heute von Retainer in meinen Videos spreche, das muss ich auch öfters dazu sagen, ich spreche nie von Flatrate. Ich würde niemals eine Flatrate anbieten. Niemals. Retainer ist für mich heute, du kaufst 100 Stunden und die 100 Stunden kannst du abfrühstücken und dann gibt's eine ganz klare Leistung gegen ganz klares Geld. Das ist mir immer enorm wichtig mit dem Kunden, dass keiner irgendwie den anderen bescheißt, dass es ganz eine gute Zusammenarbeit ist und keine Gegeneinanderarbeit. Und damals habe ich für die 600 Euro dann alles gemacht. Webseite, hatte man natürlich die erste Webseite, erst Disco dann. Flyer, Monatsprogramm, hat man die drucken lassen und so kam dann gerade Flyer-Alarm auch auf. War ganz, ganz neu. Ne? Davor hast du das alles regional noch drucken müssen und so. Und damit ging es los. Und klar, das PM war damals, hat sehr oft den German Disco Award gewonnen und war sehr angesehen in Deutschland. Gab es so 5 Läden, die sich da immer duelliert haben. Und dann hast du natürlich die anderen alle auch gekriegt, weil jeder wollte bei der Agentur sein, der quasi den Oscar der Diskurs immer gewinnt. So, ne? Genau.
Gab es noch irgendwelche wichtigen Meilensteine? Also jetzt Höse, wir haben ja noch so viele Themen jetzt. Hast du die GmbH-Gründung dann irgendwann gemacht? War das am Anfang ein Einzelunternehmen, das nur auf dich lief?
Okay. Das war alles ein Einzelunternehmen. Also ich würde sagen, die wichtigsten Meilensteine, Mitarbeiter einstellen, verstehen, dann auch abgeben zu können, das war natürlich wichtig. So, da bin ich jetzt auch falsch abgebogen. Ich habe dann in der Disco eben den Markus kennengelernt. Der war Lagerchef. Und war eher so, ja, Gelegenheitsjobs, würde ich mal sagen. Gelernter Kfz-Mechaniker. Und ich habe dann gleich zu dem gesagt, wir haben uns gehasst, von Anfang an gehasst. Wir waren beide viel zu Alpha und viel zu gegeneinander. Und dann hat der Disco-Chef das irgendwann erkannt und hat gesagt, die zwei lasse ich jetzt mal einen Abend auflegen zusammen, weil dann müssen sie sich irgendwie vertragen. Und der hat auch ein bisschen aufgelegt so und haben so einen Elektroabend zusammen gemacht. Und dann haben wir uns haben wir uns lieben gelernt quasi, ne? Weil ich dann auch relativ schnell gesagt habe, Markus, du musst raus aus der Scheiße, du fängst jetzt bei mir an, brauchst ein bisschen Telefon, mir läuft's überall drüber, ist viel zu viel los und so. Hat der gar keinen Bock drauf gehabt. Und heute ist Markus seit 17 Jahren, glaube ich, da, ist auch Prokurist. Genau, also ging dann alles auch mit einer wilden Frauengeschichte. Er hat sich dann von seiner Freundin getrennt, die auch da in der Disco gearbeitet hat. Und wir haben dann so einen Bro-Umzug gemacht, während sie gearbeitet hat. Er hat mich so angerufen und hat gesagt, Bro, ich muss ausziehen. Dann sage ich, wie? Ja, ich muss ausziehen. Die arbeitet jetzt gerade. Wir müssen das jetzt machen. Und ich, Opel Signum, nach Landsberg gefahren, habe die komplette Bude ausgeräumt. Die kamen da früh um 7 vom Arbeiten heim und da waren nicht mal mehr im Bett. Also einfach wild so. Das war sicher großer Meilenstein und bin auch ganz, ganz arg froh, dass der Markus immer noch da ist und dass wir so gut den Laden auch zusammen rocken. Na, 17 Jahre, das ist schon zusammen rocken. Noch. Dann tatsächlich GmbH und Co. KG Gründung war ein großer Meilenstein, aber was ich immer dazu sage, ist mir auch immer wichtig, die Elendsgeschichten zu erzählen, weil ja immer alle meinen, es läuft so gerade raus. Ich glaube, der größte Meilenstein war Fender vom Finanzamt steht vor der Tür.
Okay.
So, und aber schon so, da waren wir schon in Dasing, hatten wir schon so eine Handvoll Mitarbeiter. Ja, also Steuern zahlen war einfach nicht mein Ding. So. Mehrwertsteuer, wenn du sie auf dem Konto hast, dann musst du sie einfach ausgeben, finde ich. So. Also das war richtig wild damals einfach. Und der, weiß ich noch wie heute, Werner Kratzenberger hat der geheißen. Und da ist wirklich so, da ist nochmal ein Learning und schon fast eine Erziehung entstanden. Ja, der hat eine gute Show auch am Anfang gemacht und hat so gesagt, ja du, ich nehme dir den ganzen Laden jetzt auseinander, spinnst du eigentlich? Ich habe dann auch Briefe einfach nicht aufgemacht vom Finanzamt. So. Alles undenkbar heute. Ne? Einfach leben, leben. So. Und der war relativ hart bei seinem ersten Aufschlag. Das war also noch vom Finanzamt selber. Ne? Das war also nicht kein Fan, also kein Gerichtsvollzieher.
Kein Externer, ja.
Aber der hat sich schon so aufgeführt. Der wusste schon, wie er die jungen Burschen kriegt. So, ne? Und dann hat der zu mir gesagt, pass auf, ist dann relativ schnell zum Du gekommen, der war jede Woche dann da. Und dann hat er gesagt, pass auf, wir können das nicht machen, das merken deine Mitarbeiter irgendwann. Wir treffen uns jetzt jede Woche unten in Dasing am Bahnhof. Da war die Raiffeisenbank auch. Und dann sagt er, dann hebst du ab, was da ist, und dann gibst du mir das. Und du gibst mir immer so viel, wie es geht, aber leb auch noch. Also es hat sich dann schon wie so eine, weiß gar nicht, ein gutes Verhältnis halt entwickelt, so, ne? Und am Schluss war ich tatsächlich sehr stolz, waren schon, es war damals viel Geld, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, aber vielleicht waren es 60.000 Euro. Also es war schon eine Unsumme, also auch in meinem Kopf. Ich finde ja heute auch immer so witzig, so was früher 10.000 Euro waren, das ist ja heute wie eine Million. Also wie sich das auch so verschiebt auf einmal. Ne? Und war dann echt stolz, also ich habe das gut abgestottert. Gab auch mal Wochen, wo ich den angerufen und habe gesagt, Werner, ey, ich habe nur 500 Euro, ist egal, ich nehme alles, was du hast, so. Und der Werner hat am letzten Termin gesagt, Hannes, das hast du jetzt wirklich gut runtergerattert. Ich sag dir aber eins, ich habe noch keinen Mandanten nur einmal gesehen. Wir werden uns wieder sehen in diesem Leben, weil wenn einmal einer keine Steuern nicht zahlt, dann ist es für immer so. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Werner, ich mag dich unglaublich gern und es wäre schade, wenn wir uns nicht mehr sehen, aber ich schwöre dir auch eins, wir sehen uns nie wieder.
Wir sehen sie wieder.
Und wir haben uns nie wieder gesehen.
Perfekt.
Ja. Das war schon, und das war auch so dann der Ding. Dann wurde quasi die GmbH und KKG gegründet, was heute ein großer Fehler ist im Nachgang. Es war ein Steuerberatungsfehler. Ich würde heute nur eine GmbH machen als Agentur. Aber auch wieder reingeschlittert. Also da kam die Künstlersozialkasse um die Ecke. Und die haben am Ende des Tages unsere Kunden da ordentlich auseinandergenommen und uns auch. Und dann hat der Typ tatsächlich zu dem Kunden von uns gesagt, oh, absolute Frechheit, die ganze Künstlersozialkasse ist ja so ein Witzverein. Ja, dann suchen sie sich halt eine Agentur, die eine GmbH oder eine GmbH und KKG ist, dann haben sie das Problem ja nicht. Hat der zu einem Kunden von uns gesagt. Also nicht nur, dass er uns da irgendwie durch die Mangel nimmt, sondern, ne? Und dann habe ich dann einen kleinen Rachefeldzug gegen die gefahren und wollte uns alle dann in der KSK auch versichern. Und das ist ja der Oberirrwitz, da kriegst du dann so einen Zettel, wo dann draufsteht, keine kreative Leistung zu erkennen. Also nicht versicherbar quasi. Also du musst quasi einbezahlen in die KSK mit deiner Leistung. So, und dann war klar, also wir machen da irgendwas. Und wann war ich leider, und das ist, glaube ich, auch immer was, was man teilen kann, du bist am Ende des Tages immer für deinen Laden selber verantwortlich. Das wirst du auch immer bleiben. Also auch wenn man meint, Steuerberater, das ist alles weit weg von Beratung. Also am Schluss musst du das Zügel immer selber in der Hand nehmen. Und jetzt bin ich mit Ralf und Stefan sehr zufrieden, wo wir sind mit der normalen Buchhaltung. Aber es sind keine, und das muss man immer sagen, es sind keine Unternehmer. Steuerberater sind keine Unternehmer. Und wenn du auch fragst, ich glaube Andreas, auch wenn ich dich frage, hast du einen guten Steuerberater? Also ich kriege immer nur die Antwort, ja, ich habe einen, aber gut ist er nicht. So, also
der Name ist irreführend.
Genau, genau.
Das also, hat nichts mit Beratung zu tun. Also
Und das ist auch heute immer noch so. Also ich bin ganz oft, habe da mittlerweile noch von Sonntag und Partner den Dr. Thomas Sanner mit dazu genommen, der einfach nochmal nur berät. Der macht gar keine fortlaufende Buchhaltung, der wird auf Honorar bezahlt. Der steht auch gerade für seine Empfehlungen. Also der schließt dann auch eine Haftpflichtversicherung über 10 Millionen ab, wenn es so um Holdingstrukturen umbauen geht und so. Und dann ist dann nochmal was anderes, ja, nochmal jemand anderer mit am Tisch. Und dann haben wir damals auch ein Controlling, ein externes mit dazu genommen. Und das hat auch nochmal viel verändert.
Ich sehe schon, wir haben eigentlich Themen für 3 Stunden. Also ein paar Sachen möchte ich jetzt schon noch ein bisschen durchbekommen, Hannes. Aber wir machen da eine zweite Aufnahme. Du hast gesagt, ihr seid keine Full-Service-Agentur. Was genau ist denn der Schwerpunkt der Agentur? Also, und sagst du dann auch nein, wenn es nicht passt, oder arbeitest du da mit Partnern?
Auch. Also ich finde es ganz, ganz wichtig. Schau mal, jede Agentur, du kommst auf die Website und jeder schreibt immer das Gleiche in unserer Branche. Also jeder ist der Kreativste und jeder ist ganz toll und wir machen sie sichtbar im Digitalen. Also. Und ich sage mal, wenn im Hero-Teaser ein Claim steht, den du über eine Pufftür schreiben könntest, dann ist kein guter Claim. Das gilt auch für meine Kunden so. Also wir bringen sie zum Erfolg. Kannst du über Puff schreiben? Geht nicht. Und so ist es ganz oft bei Agenturen. Und was dann bei Agenturen auch ist, und das daher kommt eigentlich, glaube ich, hauptsächlich unsere Positionierungsidee auch, Agenturen neigen dazu, dann Leistungen aufzulisten. Und das haben wir auch gemacht. Strategie und Beratung, das war übrigens damals Wahnsinn. Ich habe dann Strategie und Beratung geschrieben, da hat der erste Kunde gesagt, das finde ich so schlau, das zu sagen. Weil, also es gibt ja so eine Gattung von Agenturen, die gibt es immer noch, die nenne ich immer Grafikelfen. Also du gibst ihnen alles vor und die rattern einfach nur runter, was du ihnen sagst quasi so. Und das ist was ich schon immer nicht wollte, sondern es sollte immer Sinn und Verstand haben. Aber dann haben wir da geschrieben, Strategie und Beratung, Grafik, Webseiten, Banner, Plakate, Logos. Und das machen Agenturen heute immer noch. Und dann hatte ich einen Kunden, der kam und hat eine Webseite bei uns machen lassen. Das ist bei uns tatsächlich heute auch immer noch der Einstieg. Die meisten Kunden kommen erstmal als Webseitenkunde rein. Weil wir da enorm stark sind, enorm qualitativ hochwertig, auch hochpreisig. Also es geht bei uns so bei 33.000, das ist so das Kleinste, was man kriegen kann an Webseite. Mhm. Aber es ist perfekt. Also es gibt auch wir haben eine Qualitätssicherung da hinten dran, dass den Vogel raushaut. Und dann ist das meistens so die Basis und auch der Dreh- und Angelpunkt ja für alle Kampagnen, auch teilweise für Business Intelligence, für Software, die dann im Laden läuft und so. Und dann kam der Kunde 2 Jahre, nachdem wir dem die Webseite gemacht haben, ganz low level, also da waren wir noch bei 2000 Euro Webseiten.
Und hatte mir gerade...
Schwierig. Kick-off-Workshop gibt es für 2000. Dann kam der und hat eine Grafik geschickt, die so nicht ganz so geil war und hat mir geschrieben, da war auch ich übrigens auch nochmal maßgeblicher Punkt, Chef raus aus dem Tagesgeschäft Projektmanagements installieren, aber damals war ich die Hauptansprechperson. Hey Hannes, schau mal, ich habe da eine Grafik erstellen lassen, könnt ihr mir die auf die Webseite bauen? Dann hat sie gesagt, boah, ey, ja, können wir schon, aber also die scheißt doch ein bisschen rein irgendwie, ne? Und dann hat er so gesagt, boah, ey, hör auf, das war so eine Odyssee. Und dann sage ich, ja, wieso? Er sagte, ey, Wahnsinn, ey, bis ich jemanden gefunden habe, der mir das macht, habe ich erst eine Studentin gehabt, hat scheiße ausgeschaut, habe ich irgendwas online aus Bangladesch, war scheiße, dann habe ich irgendeinen gefunden, sagt er, jetzt ist halt irgendwie so. Und dann sage ich zu dem, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wieso hast du nicht bei uns angefragt? Dann sagt er so, ja du, ich war noch bei euch auf der Webseite, aber da war jetzt Webflyer nicht gestanden unter Leistungen.
Oh.
Und dann ist mir was gekommen und das ist ja das Problem im Marketing. Es weiß ja keiner so wirklich, was wir tun im Marketing. Wir haben 2 Absurditäten im Marketing. Keiner weiß so wirklich, was sie genau tun, aber jeder will mitreden. Und dann ist mir gekommen, dass Leistungen keinen Sinn mehr machen. Und das sage ich auch immer den Leuten, sie sollen sich vielleicht nicht unbedingt unsere Positionierung anschauen, weil wir sind heute mit Marke positioniert. Also die Leute rufen tatsächlich an und sagen, wir wollen so eine Zwetschge-Webseite. Wir müssen da mal selber lachen, aber es ist so, wir wollen so eine Zwetschge-Webseite. Du wirst bei uns keine einzige Leistung auf der Seite sehen, nur Cases. Und ich glaube, wenn du dir das anschaust, dann kannst du teilweise noch nicht mal sagen, was wir da gemacht haben, weil wir alles auch machen. Mhm. Und was wir heute machen, wir arbeiten auf Ziele. Also der Kunde kommt nicht und sagt, also jetzt rufst du mich an und sagst, Hannes, ich brauche eine neue Webseite. Dann sage ich, da gehe ich dir gleich schon mal auf den Piss am Anfang. Dann sage ich, Andreas, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du eine Webseite brauchst. Ja, ich muss dann mal an meinen Kunden Max Kaiser denken, ist auch ein alter Freund von mir. Der sagt immer, nerv mich nicht, ich brauche jetzt den Flyer und ich brauche jetzt eine Webseite. Aber wir fragen immer so, was brauchst du denn wirklich? Umsatz, Mitarbeiter, Brand, Kampagne, Employer Branding, was brauchst du? Und dann bauen wir alles, entweder selber oder auch mit Partnern, was es dafür braucht. Und das war dann ganz früh meine Positionierung. Ich habe gesagt, pass auf, egal was du brauchst in Sachen Marketing, ruf uns an. Und jetzt gibt es aber 2 wichtige Punkte. Wir sagen dir, wenn wir nicht die Richtigen sind, das machen wir heute immer noch, und wir bieten ausschließlich an, was wir perfekt können. Und das war der weiteste Weg dahin, das zu verstehen. Also auch zu sagen, gibt es auch ganz viele Videos von mir bei TikTok, jahrelang war ja mein Kontostand, also das 0 Euro auf dem Konto war Anschlagdispo, minus 100.000 Euro, das war mein 0 Euro Punkt. Also ich habe wirklich, bin in der Früh aufgestanden, habe geguckt, minus 100.000, scheiße, nichts drauf, so, ne? Und aus diesem Punkt trotzdem so sagen, wir hören jetzt auf, nur fürs Geld zu arbeiten, sondern wir machen nur noch das, was wir perfekt können. Das hat alles verändert. Und heute, wenn du auch anrufst, zum Beispiel jetzt mit deinen Dienstleistungen, sagst, Hannes, pass auf, wir brauchen eine Webseite, ich brauche da Ads dazu und so weiter und so fort. Ich will einen Partner, ich habe keinen Bock, mit 3 Agenturen zu arbeiten. Dann würde ich dir ganz klar sofort sagen, Andreas, wir können dir die Webseite machen, wir können dir geile Kampagnen machen, aber die Ads-Schaltung machen wir nicht. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich will einen, der es ganz macht, dann sind wir nicht die Richtigen dafür. Und es war noch nie ein Problem. Die bleiben trotzdem bei uns. Sag ich, wir haben gute Partnerschaften mit denen, mit denen, mit denen, mit denen. Wir machen das auch alles. Wenn du auch nur eine Rechnung willst, können wir auch machen, wenn dich das nervt. So. Weil ich immer sage, wenn Kunden Probleme haben, von 2 Leuten Rechnungen zu bezahlen, sind sie schon die falschen Kunden. Ja. Aber dieses, wir machen nur das, was wir wirklich perfekt können, das hat alles verändert am Ende des Tages. Weil die Leute sich auch heute trauen anzurufen und zu sagen, du, ich habe eine Idee. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die Richtigen seid, aber ich habe eine Idee. Und der kann sich zu 100% darauf verlassen, dass ich sage, nee, das ist nichts für uns.
Bist du jetzt schon sehr direkt auch, bist du so direkt auch, wenn du einen Neukunden kennenlernst, der 1000 Mitarbeiter hat und du redest da vielleicht mit dem Vorstand so in einem Pitch?
Immer, genauso wie du mich jetzt kennst und siehst. Das ist auch was, was mir enorm wichtig ist. Das ist eher auch wieder spielerisch entstanden, aber die Leute, die mich auch von TikTok kennen, das passiert tatsächlich. Also mittlerweile auch so große, da sitzt der Vorstand und es ist tatsächlich, sitzt der Vorstand mit dem Handy am Klo und schaut TikToks und sagt, jetzt sehe ich den zum 5. Mal. Die spiegeln mir immer, dass ich genauso bin wie in den Videos. Da gibt es auch keinen Unterschied. Und das ist ja, glaube ich, auch enorm wichtig, weil die Leute arbeiten ja, schau mal, ich habe zum Beispiel immer Diskussionen an der Hochschule gehabt, wo ich da doziert habe mit B2B-Vorlesungen, weil ich halt keine B2B-Vorlesung, es gibt kein B2B. Es sind immer 2 Customer auf der Seite, es sind immer 2 Menschen, die Geschäfte miteinander machen. Noch nie hat ein Business bei einem Business gekauft. Und das bringt mir ja alles nichts. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Das versuche ich auch immer da meinen Leuten im Coaching zu erklären, egal wie schlimm es ist. Schau mal, wenn du musst dann, wie oft habe ich Jobs annehmen müssen? Und dann warst du irgendwo drin und es hat nach viel Geld ausgesehen. So, und jetzt musstest du aber so viel Overservice leisten, weil du konntest es gar nicht, was du da angeboten hast. Und am Ende des Tages hast du dich, das ist auch ein Learning, das ich hatte, man kann sich in die Insolvenz arbeiten. In meinem Kopf war immer so, man kann nur insolvent gehen, wenn man nichts zum Arbeiten hat. Aber die meisten Leute arbeiten sich in die Insolvenz. Die sind nur im Overservice. Die haben Stress den ganzen Tag und arbeiten sich ein Minus aufs Konto. Und jetzt war es ganz oft so, dass wir einfach Jobs annehmen mussten, weil es, ja, Gehälter, ey, ich war so viele Jahre am 25. des Monats im Bett gelegen, schweißgebadet, weil ich wusste, ich muss in 5 Tagen spätestens die Gehälter bezahlen und es fehlen noch 10.000 Euro, die damals, wie ich schon gesagt habe, so groß waren wie 1 Million gefühlt. Mhm. Mehr sollte es kommen. Und irgendwann nach 15 Jahren oder nach 14 Jahren oder nach 12 Jahren, war schon nach 12 Jahren eher geregelter, merkst du, es geht immer weiter, solange du fleißig bist. Und du musst auch mal einen Job, der nicht passt, ablehnen, weil nur dann hast du die Kapazität in deinem Workload, in deinem Kopf, auf deinem Schreibtisch, um den nächsten Kunden, der passt, auch überhaupt ein Angebot schicken zu können. Wie oft ich es nicht geschafft habe, dem richtigen Kunden ein Angebot zu schicken, weil der Scheißkunde mich so gestresst hat und war am Telefon, hat reingeschrieben. Mhm. So. Und das ist sowas, was ich auch heute immer noch merke. Selbst wenn wir auch mal, also wir machen eine Jahresplanung mittlerweile im Controlling, schauen uns jeden Monat an, wir wissen genau, wie viel Umsatz wir jeden Monat machen müssen. Das ist auch nochmal eine wichtige KPI für die Mitarbeiter hier. Auch was, wo man als Chef nicht gierig werden darf übrigens. Ne? Also wir müssen jetzt zum Beispiel 159.000 Euro im Monat umsetzen und dann wird auf dieses Ziel gearbeitet. Und manchmal denke ich mir so, was wäre, wenn jetzt in dieser Liste 200.000 steht? Wollen wir das vielleicht reinschreiben? So.
Machst du auch nicht.
Mache ich nicht. Nee, ich glaube auch, man kann es überreizen irgendwann. Und am Ende des Tages kann man sich darauf verlassen, wenn es der Kunde nicht ist und das Bauchgefühl vielleicht, bei mir war es viel Bauchgefühl, aber ganz oft sagen die Leute ja heute, da habe ich eine Red Flag. Wenn die Red Flag da ist, dann darf man es nicht machen. Und schau, wir haben teilweise Wochen, da fragen 10 Kunden bei uns an, 10 Neukunden und dann lehnen wir 9 ab. Und das finde ich zum Beispiel auch enorm wichtig und das ist auch witzig, weil da gibt es nur 2 Qualitäten in diesen Kennenlernen, habe ich jetzt gelernt von meinen jungen Agenturen. Das heißt Chemistry Call nennt man das heute. Also bei uns heißt es ja Kennenlernen, aber Chemistry Call, also 30 Minuten. Das mache ich auch immer alles selber. Also das ist noch mein Hauptjob. Ne? Ich bin vorne dran. Neukunden kennenlernen mache ich selber. Ich bin dann auch dabei im Angebotsprozess und ich bin auch noch im Kickoff-Workshop dabei. Und ab dann geht es komplett über ans Projektmanagement über und der Kunde kann mich immer buchen für Beratungen und so weiter. Aber im Tagesgeschäft bin ich da nicht dabei. Und in so einem Chemistry Call würde ich dir, wenn es nicht passt, nach 10 Minuten sagen, dass es nicht passt. Und dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Die 51% schreien dich an, was du für ein arroganter Penner bist. Und die anderen verstehen das. Und witzigerweise, die kommen ganz oft später nochmal mit einem anderen Projekt und sagen, sie haben mir mein Geld gespart und meine Zeit gespart. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, auch mit so einer Brand, wie wir jetzt sind, wir hätten kein Problem, jedem Neukunden in einer gewissen Größe auf dem ersten Job 50.000 Euro abzunehmen. Nur, das bringt ja mir auch nichts.
Hm.
Und dann haben wir 2 Filter in der Arbeit, die finde ich auch nochmal enorm wichtig zu erwähnen. Wir sagen immer, ist das, was wir dem Kunden schicken, von der Qualität und wie es gemacht ist, so, dass der Kunde gerne die nächsten 10 Jahre bei uns bleibt? Unweigerlich bleibt natürlich nicht jeder Kunde 10 Jahre, das muss man auch sagen, aber trotzdem, das ist unser Filter Nummer 1. Und der Filter Nummer 2, also das ist das erste Ansinnen und die Idee Nummer 2 ist, egal was wir den Kunden anbieten, es muss am Schluss das Potenzial haben, einen Nuller mehr Umsatz zu machen, als es gekostet hat. Also wenn wir heute was für 100.000 Euro verkaufen, dann muss es das Potenzial beim Kunden haben, 1 Million zu machen. Und wenn man diese 2 Dinge macht, dann kann es nicht schiefgehen.
Du hast jetzt ein paar Mal schon durchblicken lassen, dass du so Coachings anbietest. Ich kenne das ja, aber erzähl doch mal, wie kam es dazu? Es gibt die Zwetschge Community, es gibt einen Agency Membership, glaube ich, in der Community und dann gibt es den Inner Circle und den Community Day noch so ein bisschen. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was genau ist der Gedanke? Ist es, dass du jetzt noch was zu tun hast, wenn du jetzt aus dem operativen Geschäft so ein bisschen raus bist, wie du beschrieben hast?
Nee, zu tun habe ich tatsächlich auch im Operativen noch genug. Du, das ist wie immer alles entstanden. Das lag auf der Straße am Ende des Tages. Ne? Also ich habe eine Wette am Laufen gehabt, die ich verloren habe und dann hat es geheißen, ich muss TikToks machen. Das war Dezember 23. Und habe ich noch gesagt, ja klar, weil ich jetzt auch noch TikToks mache, führe schon eine Handvoll Unternehmen, jetzt fange ich mit dem Schmarrn auch noch an. So, ne? Also wirklich so alter weißer Mann, das sind doch nur Mädels, die da Tanzvideos machen, TikTok-Gedanke. Naja, und dann war das von meinem Team gefordert, dass ich in 2024 12 TikToks machen muss. Und dann habe ich auf der Vacation noch gesagt, ja, ey, also wie lange kennt ihr mich? 12 TikToks sind noch nicht mein Gas, ich mache 52 mal, jetzt jede Woche ein TikTok. Und dann haben die alle gelacht und haben gesagt, ja klar, weil der auch 52 TikToks macht, der arbeitet eh schon Tag und Nacht, wie soll er das machen? Und dann bin ich, glaube ich, am 6. oder am 9. Dezember 23 ist das erste TikTok online gegangen, für das ich mich unmenschlich schäme, es ist so schlecht. Und im Dezember 23 waren es dann noch 60 TikToks. Also die 52 habe ich im Dezember noch runterrasiert. Und das war äußerst unerfolgreich am Anfang, weil du natürlich auch überhaupt gar nicht weißt, was machst du denn jetzt überhaupt? Für wen machst du denn das? Also ich habe mich auch immer gefragt, für wen mache ich denn das? Mache ich das jetzt für Agenturkunden oder für wen mache ich diesen Inhalte? Und irgendwann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass da sehr viele andere Agenturen in der Kommentarspalte unterwegs sind. Und dann habe ich angefangen, Wissen zu teilen über was hier schiefläuft, für andere Agenturen quasi. Da war auch viel Skepsis, also da sind auch viele Mitarbeiter zu mir gekommen und haben gesagt, warum teilst du da die größten Geheimnisse, die wir hier haben? Und dann sage ich so, ja, weil nicht jeder jeden Fehler machen muss. Die Leute müssen es doch auch machen. Also nur, weil sie das Wissen haben, die hatten halt Angst, dass wir uns selber Konkurrenz da aufbauen. Dann sage ich so, nee, also das muss doch nicht jeder jetzt die gleichen Fehler machen, die ich jetzt 19 Jahre gemacht habe. Das teile ich jetzt einfach. Ja, und dann ging das langsam los. Irgendwann schreibt mal einer, mein Azubi sagt so, willst du nicht mal eine eigene Online-Community machen? Und dann sage ich so, was ist denn eine eigene Online-Community? Habe ich doch schon, ist doch TikTok, ich habe doch eine Online-Community. Nee, man macht jetzt was Eigenes, so School oder Circle oder so. Und dann habe ich mir das angeguckt, Pfingsten 24. Na, habe ich mich da für Circle entschieden, ja, habe ich mal so eine Zwetschge-Community gemacht. Und so ist alles, was da jetzt entstanden ist, was du jetzt auch erwähnt hast, irgendwie entstanden. Ich habe dann halt ein Video gemacht, sage, ey Leute, ich habe jetzt so eine Zwetschge-Community, weiß nicht, ob ihr es braucht, aber könnt ihr euch ja mal anmelden. Über Nacht 300 Anmeldungen. Okay, scheint
aus
ein
Ding TikTok.
Zu sein.
Aus TikTok.
Ja, genau. Ja. Also in 24 war es auch nur TikTok, ne? Dann schreibt irgendjemand, dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass es Leute gibt, die da mehr austauschen wollen als nur in so einer Community. Dann habe ich zwei so Memberships gemacht. Das eine hat Level Up Gang geheißen, das war erstmal für alle Unternehmerinnen, alle Unternehmer, und Agency Gang war für Agenturen. Und die Level Up Gang hat 50 Euro im Monat gekostet und die Agency Gang 125 Euro. Und da finde ich, ist auch ein wichtiges Learning drin. Diese Level-Up-Gang, die waren dann ganz traurig, aber ich habe dann nach einem halben Jahr gesagt, wir machen das zu. Das ist viel zu wild. Ey, da war alles drin. Der Raumausstatter, der Maurer, der Schreiner, der Unternehmensberater, die hatten Themen, wo du dir gedacht hast, Alter, da kommst du nie auf den grünen Zweig. Das ist ja nur noch völlig irre, ne? Und dann waren die tatsächlich traurig und da sage ich, nee, aber das entspricht auch nicht meiner Qualität. Und das finde ich auch enorm wichtig. Man darf Dinge auch wieder beenden. Man muss Dinge machen. Da zitiere ich auch immer gerne meinen Geschäftspartner in der Filmproduktion. Ich habe noch eine Filmproduktion und ich habe irgendwann zum Jonas gesagt, es ist die einzige Unternehmung, die ich 50-50 habe. Alle anderen halte ich 100% der Anteile. Und ich habe zum Jonas irgendwann gesagt, ach Mensch, schon auch viel Glück gehabt im Leben. Und der ist eher so, normalerweise eher so der Zurückhaltende, was da so Business-Tipps angeht. Und der hat dann zu mir gesagt, nee, also ganz ehrlich, das ist so ein Bullshit, was du da erzählst. Du hattest kein Glück. Du hattest einfach nur 1000 Sachen, die du gemacht hast und 995 haben mal nicht funktioniert, aber 5 haben richtig gut funktioniert.
So.
Und dann habe ich mich voll auf diese Agency-Gang konzentriert. Das sind wir heute, glaube ich, 50 Agenturen, treffen uns alle 2 Wochen zu einem Live-Room, also ein Google Meet. Und ist so ein bisschen eine Lebensversicherung einfach für, da ist alles drin. One-Man-Show fängt gerade an, bis Agentur 20 Jahre lang im Game. So, ne? Und ja, das ist so die kleine Gang da quasi, also online und alle 2 Wochen. Und dann ist daraus irgendwann ein Inner Circle entstanden. Also dann haben Leute gesagt, hey, kann ich nicht auch mal mit dir ganz one-on-one, war immer so die Frage. Und dann sage ich, ja, one-on-one wird schwierig, weil ich einfach zu wenig Zeit auch für one-on-one habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich probiere das jetzt. Und dann war ich hier so hinter mir, siehst du, das ist mein TikTok-Studio. Ich habe dann hier viel im Studio gemacht, bis ich gemerkt habe, keiner will was aus dem Studio sehen. Die wollen alle eigentlich aus dem Leben sehen, so aus dem Büro oben. Und hat dann gesagt, Leute, ich biete so eine Masterclass an. Wir nennen das Hannes Inner Circle, weil es so viele Quatschkanonen in diesem Coaching-Bereich gibt, die das Masterclass nennen. Was machen wir da? 6 Monate? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so. Wir treffen uns 2 Tage am Anfang und dann alle 2 Wochen und ich coache euch da durch. Ich gebe euch alles, meine Angebote, mein Pricing. Ich coache euch quer durch den Laden durch. Und ich mache das für, das war der erste Gedanke, war für 8 Agenturen. Und Preis war für das halbe Jahr 6.400 Euro. Dann hatte ich 150 Bewerbungen. Also ich habe zum Glück, hat mir einer geschrieben, mach Bewerbungsgespräche. Andreas, ich sag's dir, ich wäre untergegangen, wenn ich die Bewerbungsgespräche nicht gemacht hätte. Ich habe mit 150 Leuten gesprochen, es waren 144 so schwierige Vögel teilweise da auch dabei. Und 6 Stück waren super. Das war der erste Inner Circle, September 24. Und genau, dann haben wir die durchgeboxt bis März. Sind alle äußerst erfolgreich damit geworden. Es hat richtig Spaß gemacht auch. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich weiter. das mache ich doch nochmal. Jetzt läuft der zweite Inner Circle seit März und der dritte ab September habe ich noch nicht beworben, ist aber auch schon halb ausverkauft. Heute kostet der 12.000 Euro. Ist nach wie vor so, ich glaube, das wird noch alle bestätigen, die da jetzt im Inner Circle sind, für mich kein Plusgeschäft. Also die kriegen tatsächlich mehr, als sie da investieren müssen. So, ne? Und was ist der Grundgedanke dahinter? Der ist aber auch erst mit der Zeit gereift. Das wären jetzt immer, ich habe es jetzt auch bei 6 Agenturen gedeckelt, also mehr als 6 schaffst du nicht. Wenn ich 8 gemacht hätte, wäre untergegangen, sondern das ist schon sehr intens. Der Grundgedanke ist, dass ich in 10 Jahren 120 Agenturen dadurch gecoacht habe, die alle eine gleiche Qualitätsstufe haben, sonst nehme ich sie gar nicht auf, die alle vom Mindset her Gas geben wollen, unternehmen wollen, statt unterlassen wollen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass in 10 Jahren durch meine hoffentlich auch sehr gute Selektion, da wenn ich da reinnehme, noch 100 Agenturen übrig bleiben. Und dann schauen wir mal, wenn 100 Agenturen in einem Inner Circle Alumni Netzwerk unterwegs sind, und das merken wir ja jetzt schon, also wie viel Geschäft schon von zwischen dem ersten Inner Circle steht. Läuft. Mhm. Ja, ist einfach crazy. Und da kommen wir vielleicht wieder zurück auf diesen Full-Service-Punkt auch so. Ne? Ich glaube, es geht heute nur noch auf Spezialisierung. Jeder sollte nur noch das anbieten, was er wirklich gut kann. Und wenn du jetzt mal schaust, allein PPC, Social Media Marketing, Social Ads und so weiter, ist ja so ein großer Bereich. Wie willst du das jetzt als klassische Full-Service-Agentur, die vor 2006 gestartet ist, einfach aufbauen? Da wird es Spezialagenturen geben müssen, die es ja auch gibt, mit denen wir zusammenarbeiten, wo halt die richtigen OGs da arbeiten, weil sie den ganzen Tag auf PPC arbeiten wollen, weil sie den ganzen Tag dafür brennen wollen. So, ne? Und daraus entsteht halt jetzt ein unglaublich geiles Netzwerk meines Erachtens an lauter Agenturen, die da wo jeder was Gutes kann. Ich stelle diese Circles auch so zusammen, dass sie unglaublich gut in der Gruppe zusammenpassen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, 6 Leute zu finden, die perfekt fitten miteinander. Und da glaube ich dran. In 10 Jahren haben wir da ein abartiges Netzwerk, wo wir dann am Ende des Tages auch mal für mehr Wertschätzung kämpfen können in der Branche, weil das ist ja das, also mir, ich würde sagen, all over, dieses ganze Coaching-Universum, das ist eine eigene Firma auch geworden, Z-Jobs GmbH, kümmert sich eigentlich hauptsächlich darum, dass die Agenturqualität wieder hoch wird, dass keine goldenen Bs und FFs dieser Welt, wie ich sie immer nenne, Leute hervorzüchten, die am Ende des Tages schaffen, 50.000 Euro Deals zu closen und nichts haben, nichts können, unglückliche Kunden damit schaffen, unglückliche Mitarbeiter damit schaffen und die 10 Jahre nicht überschreiten werden und uns es wieder schwierig machen, weil die sitzen dann an unserem Tisch und sagen, Agenturen sind alles Betrüger. Und für die Agenturseite eine wertschätzende Bezahlung, keine Pitch-Mentalität für kein Geld, kein ich mache der Agentur Druck. Ne? Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Bild. Ich habe da letzte Woche ein Video dazu gemacht, das war in meinem Kopf schon immer da und das fanden die Leute total crazy von der Perspektive. Wir sehen immer, ich glaube auch du in deinem Business, wenn du mit Kunden arbeitest, dann ist der Kunde immer erstmal auf der anderen Seite vom Tisch. Das ist ein total falsches Bild. Der Kunde muss bei mir sitzen. Dessen Kunden, und wir sagen auch immer, das sagen wir übrigens auch den Vorständen und so, die tun sich da manchmal schwer, wir arbeiten nicht für dich, wir arbeiten für die Kunden unserer Kunden. Wir kriechen dir nicht in den Arsch, wir schmieren dir keinen Honig ums Maul, du bist nicht die Hauptperson für uns. Deine Kunden, das ist unser Fokus. Du musst rumkommen, muss dich zu mir setzen, ich mache auch immer das Bild mit dem Einhackeln so, sich unterhackeln unter den Armen. Jetzt gehen wir zusammen auf den Markt los. Wir müssen uns nicht den ganzen Tag beweisen, dass wir die Richtigen sind. Ich sage auch immer zum Kunden, wenn du kein Vertrauen am Anfang hast, weil du eben so schwierige Erfahrungen mit Agenturen gemacht hast, dann müssen wir erstmal darüber reden. Was geht denn jetzt in meinem Bild ab? Müssen wir erstmal darüber reden. Am Ende des Tages können wir nicht jetzt ein halbes Jahr lang investieren in unsere Kundenbeziehung, weil das zahlst ja du. Sondern ich sage das auch ganz oft, ich mache ja immer gern so Metaphern und bin Geschichten relativ gerade raus und sage dann gern zu den Kunden, sie, also nur weil es mit ihrer Ex-Frau nicht klappt hat, können sie das nicht bei jedem Date sagen, ja, weil mit diesen Frauen und so ist alles furchtbar. Sag ich. Und genauso brauchen wir das mit den Agenturen, sie sind halt auf die falsche Agentur reingefallen, aber jetzt ist die neue, hübsche Junge da, die jetzt Bock hat und die jetzt Gas gibt und jetzt müssen wir uns vertrauen. Und auch da mache ich übrigens, habe ich einen ganz aktuellen Fall, mache ich einen Showstopper. Also wir hatten einen Kunde, der war ganz euphorisch, im Angebotsprozess, ja, und er unterschreibt das alles morgen, hat ein ganz klares Budget, der hätte noch nicht mal ein Angebot gebraucht. Und dann kam sein Bruder mit in die Angebotsverhandlungen und der war einfach skeptisch. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich verkaufe euch jetzt nichts. Wir klären jetzt erstmal dieses Grundproblem hier, weil wir brauchen nicht anfangen, misstrauisch eine Zusammenarbeit zu starten. Das bringt nichts. Das ist eine Zusammenarbeit und keine Gegeneinanderarbeit.
Wir haben so viele Themen noch, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich hab mir jetzt 3 Sachen noch rausgepickt und dann machen wir eine Folge 2, wo wir mal ein bisschen über TikTok sprechen, über den eigenen Podcast, den verlinke ich auf jeden Fall auch, Apparat heißt der. Ja. Dann 3 Sachen fallen mir immer wieder auf, so ein bisschen, was du erwähnst. Du hast jetzt gerade schon gesagt, unternehmen statt unterlassen. Was steckt da dahinter für dich?
Schau mal, ich lerne so viele Leute kennen, also auch Kunden, die kommen zu mir und sagen, Ja, ich meine, Webseite, die bringt keine Kunden. Dann sage ich immer ganz gern so, ja, dann lass uns doch abschalten. Das ist ja auch immer so. Ich sage, ja, ich habe eh so eine Geschäftsidee, Agentur offline, also wir sind eine Offline-Agentur, wir bringen dich raus aus diesem Internet. Na, wir schalten die Webseite ab, dann löschen wir alle Socials und am Schluss melden wir deine E-Mail-Adresse ab, dann bist du endlich raus aus dem Internet. Und dann lachen die so. Na, das ist ja immer das Gleiche. Ja, nee, also du brauchst sie ja schon. Du hast gesagt, du brauchst sie nicht. Na, die ist ja nicht wichtig. Und dann gehst du auf diese Webseite, du warst auch an meinem Community Day, ich mache gerne auch so Live-Roastings, da bin ich enorm gut. Ich lieb's, unvorbereitet Dinge zu machen, also mich hinzusetzen, die Leute geben mir was und dann geht es direkt los. So. Und dann gehst du auf die Webseite und da haben wir uns ja deine auch angeschaut und dann sage ich so, ja, aber wie soll das einen Kunden bringen? Und dann wissen Leute ganz oft, sie wissen schon, was zu tun ist, aber sie unterlassen es dann am Ende des Tages. Hat nichts mit einer Webseite zu tun, aber es gibt so Leute, gestern ein Gespräch mit meiner Nachbarin, die hat einen Friseursalon und ist allein und hat Stress und Gesundheit und sie kann noch nicht mal zum Arzt gehen, weil sie immer arbeiten muss. Und dann sage ich so, ja, aber wie kannst du das denn lösen? Und dann kriege ich das in 10 Minuten gedreht und ich habe dir gestern alles gesagt und nach einer Stunde habe ich gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe gar keinen Bock mehr mit dir zu reden. Sage ich, alles ist klar. Ich sage zum Beispiel so, die Männer zahlen die Hälfte wie die Frauen und ich hätte so viele Frauen, die gerne einen Termin wollen, die ich nicht nehmen kann. Dann sage ich, da musst du die Männer rausschmeißen.
Ja.
Ja, aber die sind da teilweise seit 20 Jahren bei mir und dann sage ich, ey, du bist Friseurin. Also ob der zu dir geht oder zum nächsten Ding, da stirbt jetzt keiner davon. Ne? Und das meine ich eben. Also Unternehmen statt unterlassen. Am Ende des Tages kannst du doch jeden Tag aufstehen. Und das war übrigens auch an meinem Community Day. Ja, das Opening, das war ungeplant. Aber ich bin wirklich so, ich stehe immer in der Früh auf und ich habe so Bock. Ey, ich bin teilweise, man meint ja immer bei meiner Frisur, die ist pflegeleicht, aber es ist unglaublich nervig, das jeden Tag so allglatt hinzukriegen. Ich bin so nervös jede Früh. Also wirklich seit 19 Jahren, ich stehe auf und denke mir so, geil, Alter, ich bin wach, ich bin gesund, ich bin am Start, was heute wieder alles passiert. Und das ist ja ganz oft auch so ein Punkt, wo die Leute Angst davor haben, vor der Ungewissheit. Ich liebe das so. Ey, ich weiß nicht, was es passiert, ne? Auch jetzt in so einem Podcast. Ne? Es gibt keine Agenda, es gibt kein Ding, es geht dieser Rekordknopf an, du stellst Fragen und es geht los. Und das Leben gibt halt so viel her zum Unternehmen und das rate ich immer so. Da sitzen die Leute lethargisch rum und du kannst doch heute alles machen. Und was ich schon auch unglaublich finde, auch für die nächste Generation jetzt so. Du hast doch alle Möglichkeiten. Also auch mit dem Internet. Du kannst ja alles lernen. Alles. Schau mal, wir haben jetzt hier das Mozze Setup stehen, aber rein theoretisch kann ich diese iPhone-Hutze nehmen. Das finde ich auch immer so crazy bei TikTok Live. Die Leute wissen gar nicht, was da technisch abgeht. Das ist jetzt eher wieder dein Metier mit Server und so weiter. Ich gehe bei TikTok, drücke auf einen Knopf auf Live und jetzt kann mir die ganze Welt, kann mich jetzt sehen. Was sind das für Möglichkeiten so, ne? Und da ist es, glaube ich, enorm wichtig zu unternehmen und nicht zu unterlassen. Oder so ein Klassiker, Kunden sagen so, wir können jetzt keine Videoproduktion machen, weil wir machen gerade ein neues Logo und dann ist das alte Logo auf unseren Klamotten. Sag ich so, ja, wir können auch jetzt die nächsten 20 Jahre unterlassen, aber wenn du nicht rausgehst mit dem, was du willst, was du machst, und das ist auch das, was ich immer, oder was die Leute mir auch geschenkt haben, die Community, da kam dann irgendwann auf, du bist die Nummer, du zeigst, wie Selbstwirksamkeit geht. Und für mich war dieses Wort Selbstwirksamkeit, das war nicht vorhanden. Aber das ist es am Ende des Tages. Also ich bin tatsächlich Selbstwirksamkeit in Person. Ich stehe auf, denke mir so, ja, das können wir doch so und so machen und dann mache ich das einfach und dann geht es los. So, ne? Und das verstehe ich manchmal nicht. Die Leute sitzen dann so und haben geile Ideen und sie kriegen es nicht raus. Sie sperren sich einfach selber in der Sichtbarkeit.
Brauche ich dann selber für mich auch Deadlines immer, damit ich das schaffe, so wie du es anfangs erwähnt hast?
Ich glaube tatsächlich, dass das ganz unterschiedlich ist. Ich war ja auch mal im Podcast bei Lars, B2B Sales Master, und der Lars muss immer Verträge mit sich selber schließen. Und das ist was ich gar nicht kenne, aber es fand ich trotzdem eine coole Metapher. Also der sagt so, dann schließe ich einen Vertrag mit mir und dann sage ich, Lars, jetzt machst du so und so viel TikToks am Tag. Und das habe ich tatsächlich nicht. Ich muss da keinen Vertrag schließen, aber was ein ganz großes Ding in meinem Leben ist, ich bescheiße mich nie selber. Ich habe zum Beispiel, ich habe unglaublich lang geraucht. Ich glaube, von 16 bis 26 habe ich geraucht. Und dann habe ich so gesagt, nee, also das passt nicht mehr zu mir. Ich höre jetzt auf zum Rauchen. Und dann habe ich aufgehört. Das war's.
Und nie wieder angefangen.
Nee, ich habe dann nochmal 2 Jahre später habe ich nochmal angefangen. Das war irgendwie nach einer Trennung und da wollte ich es nochmal richtig jucken lassen. Und dann habe ich da wieder geraucht. Und dann, also es ist so, dann habe ich aber wieder aufgehört. So, dann habe ich noch eine E-Liquid-Firma gekauft, weil ich mein Handelsprodukt machen wollte. Habe ich natürlich ein bisschen gewaped. Und jetzt habe ich aber seit, witzigerweise an dem Tag, wo Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist, habe ich komplett aufgehört. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und das ist auch so in meinem Kopf, wenn ich das beschließe, dann mache ich das so. Schau mal, die Leute sagen auch so, ja, hast du nicht auch mal einen Tag, wo du keinen Bock hast, einen TikTok zu machen? Dann sage ich so, doch, das stimmt. Das sind die Tage, wo ich 10 veröffentliche.
Okay,
ja, weil da gibt es keine Diskussion. Wenn ich mich nur von meinen, ob ich jetzt Bock habe oder Ding leiten lasse, davon wird kein Erfolg kommen. Und Konsequenz und Kontinuität ist schon das, was das Business am Ende des Tages voranbringt. Jedes Business, ne?
Zweiter Satz, den kam jetzt schon einige Male durch. Vielleicht können wir den kürzer abhandeln. Wahrheit schafft Klarheit.
Mhm. Ja, der ist ja, ob er von ihm ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall initiiert von Alfred Schiele, auch ein Kontakt von TikTok. Und das ist ja auch einfach irre, gell? Vielleicht muss man das auch noch kurz erwähnen. Das war ja auch so eine Idee aus so einer Kommentarspalte. Irgendwann schreibt er, dann machst du mein Community Day. Und es war wieder so, es war Weihnachten, ich konnte meinen Azubi nicht fragen, der kann mir immer die Fragen beantworten, die ich nicht mehr check. Also konnte ich den nicht fragen und dann habe ich mir gedacht, ja, was ist denn Community Day? Ey, keine Ahnung, habe gegoogelt, habe auch nichts gefunden, habe gedacht, scheiße, ey, was mache ich jetzt? Und dann habe ich da einfach kommentiert, ja, klar, mach lass mal. Machen, lass machen, was hast du dir so vorgestellt? Und dann kam da so, ja, keine Ahnung, dich halt mal treffen, halt mal schauen, weiß ich nicht, wie du so persönlich bist. Nein, ich habe mir so gedacht, ja, okay, alles klar, müssen wir was mieten wir da? Ja, scheiße, wissen wir gar nicht, wie viele Leute kommen, wie machen wir denn das jetzt, wie kommen wir denn da jetzt, kommen die, sollen wir es in der Agentur machen oder gehen wir in ein Restaurant oder brauchen wir eine Halle, was machen wir denn? Und dann habe ich da, das war Weihnachten jetzt 24, schnell Shopify-Shop hochgezogen und habe dann Vertraue blind, Bruder-Tickets verkauft. Das war, glaube ich, einer der verrücktesten Dinge, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. 50 Euro, 50 Stück, kein Datum, keine Location, kein Programm, nichts. Und habe gesagt, ja Leute, also ihr wollt Community Day, machen wir, aber ich brauche mal irgendwie Feedback, wie viele da kommen. Und habe ich das online gesetzt. Und über Nacht waren die 50 Tickets weg. Das gibt's nicht. Also die Leute kaufen jetzt einfach Tickets für, das war ja ein Schoß in der Tüten, sagt man in Bayern. Ne? Also ja. Das war ein luftleerer Raum. Und dann habe ich ein zweites Ticket gemacht, das hat geheißen, hättest du lieber gleich vertraut, Bruder. Das hat dann 100 Euro gekostet. Und am Schluss waren jetzt 170 Leute am 15. Mai in der Teehalle im Maximilians in Augsburg und war ein richtig geiler Community Day.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da haben auch wir beide uns kennengelernt und ja, geiler Vibe, geile Leute und ich glaube, das ist es schon, ich habe da so eine Bubble geschaffen, wo die Leute auch, das schreiben auch immer wieder viele, so, es war so ein ganz vertrauensvoller Raum, also jeder darf auch seine Ängste, Nöte, Sorgen, das kommt vielleicht auch daraus, dass ich das erzähle, was mir alles da begegnet ist in den 19 Jahren, teilen und es gibt ein ganz gutes Miteinander und sehr, sehr proaktives, jeder hilft dem anderen, so Stimmung, ne? Und da ist eben auch, und das finde ich so krass, wie viele Menschen und Dinge jetzt so entstanden sind da drumherum, da ist auch Alfred Schiele irgendwann in der Kommentarspalte aufgekommen. Und Alfred Schiele ist, ich würde mal sagen, Unternehmensbegleiter. Also der geht dann teilweise auch so 6-8 Monate oder ein Jahr in Unternehmen und dreht die auf links. Und ich würde jetzt sagen, der Alfred ist sehr esoterisch, wahrscheinlich ist er eher spirituell. Aber kann schon auch ein harter Hund sein. Also so eine ganz spannende Mischung. Und der Alfred sagt immer wieder den Satz, Wahrheit schafft Klarheit. Und den habe ich dann durch TikTok getrieben, den Satz. Und deswegen wird er vielleicht auch oft mir zugeschrieben, aber eigentlich ist er von Alfred Schiele. Aber da steckt ganz viel drin, weil so ist es. Wahrheit schafft Klarheit. Und am Ende des Tages habe ich jetzt letztens auch noch jemanden kennengelernt. Da wollte ich eine Immobilie von jemandem kaufen. Und dann hat der gesagt, ich habe was von meinem Vater gelernt. Der hat immer gesagt, Peter, sagst die Wahrheit, die kannst du am besten merken. Und das ist es. Und das ist auch das, was wir heute im Business brauchen. Die Menschen wollen mit authentischen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, auch darin liegt die einzige Chance, die man auch als Agentur die nächsten 20 Jahre hat. Sich so zu geben, und das war für mich ein wahnsinniger Sprung, da ist auch ein gewisser Teil der TikTok-Therapie, sage ich immer, mit drin, sich hinzustellen, zu sagen, ich zeige mich jetzt, wie ich bin maximal verletzlich dadurch, weil ich gebe mich genauso, aber das ist heute auch mein Erfolg. Also jeder, der mich auch persönlich kennenlernt, sagt, du bist genauso wie auf TikTok. Und das wäre für mich wahnsinnig schwierig, mich da verstellen zu müssen. So. Mhm. Und es ist ja auch total wurscht, wie man sich gibt. Also ich könnte jetzt auch irgendeine Rolle spielen, würden ja auch genauso 4% der Leute diese Rolle scheiße finden. So. Und das ist einfach, also ich glaube, damit kommen wir alle voran, wenn alle authentisch wären und ehrlich. Und ich weiß aber auch, dass die Leute gar nicht das aus Bosheit machen, sondern am Ende des Tages ist es halt unglaublich schwer, sich so zu zeigen, wie man dann wirklich ist. Ne? Obwohl es eigentlich ja das Einfachste sein müsste. Ne?
Du musst jetzt gleich weiter, aber letzte Frage für heute, sage ich mal. Und dann sammle ich auch Fragen fürs zweite Gespräch. Ich habe selber die Hälfte noch übrig. Hast du heute das Gefühl, es geschafft zu haben? Also das geht in die Richtung, ich hatte neulich einen SaaS-Gründer da, der hat jetzt auch so um die 20 Leute und der sagt so, jetzt fühlt es sich endlich so nach richtiger Firma an, weil ich im Tagesgeschäft nicht gebraucht werde. Da denke ich so, was definiert denn eine richtige Firma? Also hast du für dich heute das Gefühl, es geschafft zu haben?
Also ja und nein. Ich habe mir diese Frage ganz bewusst gestellt, als Corona kam. Und da war es bei uns schon auch so, wir hatten tatsächlich auch Verträge, Retainer, Laufzeitverträge mit großen Firmen und ein paar von denen haben tatsächlich trotzdem gestoppt. Die haben auch angerufen, dann die Ansprechpartner haben gesagt, hey, ich sag's dir einfach nur unter uns, weil wir arbeiten ja gerne mit euch zusammen. Wir haben einen kompletten Stopp. Es ist völlig egal, was in diesem Vertrag steht. Wir werden keinen Euro erstmal an euch mehr überweisen jetzt. Nur, dass ihr es wisst. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich als allererstes mal um was Sinnvolles für meine Mitarbeiter gekümmert, weil ich mir gedacht habe, die brauchen jetzt auf jeden Fall auch Orientierung. Haben dann ein Projekt hochgezogen, treu bleiben. Es war eine Online-Plattform für Gastronomie, Hotellerie, Takeaway, wo kann ich was holen, wo kann ich was abholen und so. Da ist dann relativ schnell Vox und RTL draufgesprungen, also es ging richtig ab, es war richtig gut. Und es war eine Beschäftigung für uns, die am Schluss viel Geld gekostet hat und nicht gebracht, aber es hat mir mein Team zusammengehalten. So. Mhm. Aber so in der stillen, im stillen Kämmerchen, wo dann alles geregelt war, Kurzarbeit, wie machen wir das alles, war ich dran gesessen und habe mir überlegt, wenn es jetzt vorbei ist, würde ich dann sagen, ich habe es geschafft. Und das war ein Magic Moment, weil ich hätte damals sagen können, ja, ich habe es geschafft. Und es war schon spannend, das zu erkennen, weil so, was heißt denn, man hat es geschafft? Im Kopf meint man ja immer, das heißt dann, man muss nicht mehr arbeiten, man hat Geld ohne Ende und so weiter. Aber mir ist dann ganz bewusst geworden, hey, ich habe jetzt einen Laden, den gab es dann da, wann war Corona, da gab es dann 16 Jahre oder was. Und ich habe es geschafft, diesen Laden 16 Jahre stabil hinzustellen. Wir haben eine Planung, der Laden erfüllt seinen Zweck. Und das ist auch nochmal was, was ich damit auch verstanden habe. Der Zweck dieser Agentur, der Zweck Nummer eins, ist erstmal einen geilen Arbeitsplatz für 22 Leute zu liefern, die da richtig geil ihre Passion nachkommen können. Und alles andere ist nachgelagert. Und ganz oft, wenn ich das auch sage, schreiben Leute, der Zweck einer jeden Unternehmung ist Gewinnmaximierung. Und das ist totaler Bullshit. Also das ist es bei uns auch nicht. Gewinnmaximierung ist es gar nicht. Und da würde ich sagen, ich habe es geschafft. Nur man muss am Ende des Tages nochmal einen Punkt sagen. So im Tagesgeschäft habe ich nie das Gefühl, dass ich es geschafft habe, weil es kommt ja jeden Tag was Neues dazu. Und dafür bin ich auch viel zu umtriebig irgendwie so. Also da finde ich nicht so, was habe ich geschafft? Was ist denn das Ziel so? Ne? Und da hat es mir aber schon eine wahnsinnige Ruhe auch reingebracht, weil ich irgendwann verstanden habe, es gibt nicht dieses Ziel, auf das du hinläufst, sondern ich habe es geschafft, jeden Tag das machen zu können, was ich tatsächlich liebe. Und ich hatte schon mal ein Kaufangebot vor ein paar Jahren für die Agentur, ein absolut überbewertetes Kaufangebot von dem großen deutschen Tech-Investor, den man kennt. Und der wollte ein Team kaufen für eine SaaS-Bude von sich, also der wollte einfach eine fertige Marketingabteilung kaufen. Und der hat mich angerufen, hat mir eine wahnsinnige Summe geboten, da war ich gerade am Gardasee und dann habe ich am Telefon direkt die Summe gesagt und habe gesagt, nee, mach ich auf gar keinen Fall. Und das war schon eine Summe, da hätte du und ich die nächsten zwei Leben nicht mehr arbeiten müssen. So. Da ist mir auch ganz bewusst geworden, ich liebe das, was ich mache und ich kann auch nur das. Und das ist sowas für mich, deswegen würde ich den Satz vielleicht ein bisschen ändern, das habe ich geschafft. Das macht mich unglaublich glücklich, erfüllt mich unglaublich, kann heute auch jeden Tag machen, was ich will. Also das kann ich auch hier zu deiner Geschichte sagen. Ob ich jetzt hier in der Agentur bin heute oder nicht, macht keinen Unterschied. Und früher war das so, wenn ich nicht da war und das Telefon hat geklingelt, sehr übertrieben dargestellt, haben die so gesagt, das Telefon klingelt, was machen wir? Der Hannes ist nicht da, was machen wir denn jetzt? Das Telefon klingelt, was sollen wir denn jetzt tun? Und heute kommt vielleicht mal ein, Mensch, der Hannes war aber jetzt schon lange nicht mehr da. Ja, der ist in Berlin, ja, der ist in Düsseldorf, der ist, morgen fahre ich nach Düsseldorf zum Beispiel. Und das ist schon ein wahnsinniger Meilenstein, das machen zu können, frei, was mich erfüllt, was ja neues Business reinspielt. Aber, und deswegen würde ich den Satz gerne noch ändern, vielleicht zum Schlusswort, man hat es nie ganz geschafft und das ist am Ende des Tages meine Haupterkenntnis. Ich dachte immer, eine Firma ist irgendwann fertig. Und ich glaube, das zahlt jetzt auf all diese Themen, die wir heute haben, auch ein, auch auf das Steuerberater-Thema. Eine Firma ist nie fertig. Du musst an der Firma immer arbeiten. Das war für mich der zweitgrößte Aufschlag nach dieser Erkenntnis, ich muss jetzt Geschäftsführer werden, war, es hört nie auf. Du wirst immer optimieren müssen. Ich habe jetzt gerade wieder so eine grantige Phase. Wir investieren gerade groß in unsere Zukunft. Wir wollen richtig Gas geben und dann einmal im Jahr wäre immer zum Grantigen. Und dann gibt es dann immer so Generalanschiss auch in der Agentur, wo ich auch immer ganz klar sage, Leute, das ist mein Plan. Da sehe ich uns in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren. Ich verfolge diesen Plan. Ich frage euch nicht, ob ihr den mitverfolgt. Ich verfolge den. Ich laufe. Lauft ihr mit oder nicht? Und wenn ihr nicht den Pace jetzt fahren wollt, dann geht ihr jetzt an euren Arbeitsplatz und schreibt eine Kündigung und dann finden wir eine gute Lösung. Aber ich brauche jetzt Leute, die diesen nächsten Step auch wieder mitgehen, die auch wieder Gas geben und so weiter. Und das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, irgendwann ist fertig und dann setzt man sich hin und dann schaut man sich das an bis zur Rente und bin aber auch über den Punkt drüber und bereit, da auch immer wieder meine ganze Energie reinzustecken und auch immer wieder die Schrauben zu drehen. Und das ist meine Aufgabe auch, die Vision vorgeben, die Marschrichtung vorgeben, vorne loslaufen, vorne dran stehen auch und hinter jedem, und das glaube ich, kann man auch immer sagen, ich stehe zu 100% hinter jedem Teammitglied, das bei mir arbeitet. Und ich sage das auch ganz oft den Leuten, wenn sie sagen, ja, da die Person oder die Person, dann sage ich, ja, dann schmeiß sie raus. Dann hast du einen Fehler gemacht. Du hast die falsche Person eingestellt. Es liegt nicht an dieser Person. Du hast die falsche Person eingestellt, der du nicht vertrauen kannst. Dann musst du sie jetzt rausschmeißen. Es gibt auch viele Kundengeschichten von mir. Du wirst hier keinen einzigen Mitarbeiter und keinen einzigen Mitarbeiter finden, wo der Kunde mal ausfällig am Telefon geworden ist, der eine Stunde danach noch Kunde bei uns war. Da rufe ich sofort an und sage ich, such dir eine andere Scheißagentur. Retainer ist hiermit beendet. Du sagst nicht sowas zu meinen Mitarbeitern. Du pimmelst nicht so meine Mitarbeiter an. Das funktioniert nicht. Und auch dafür kann man es nicht schaffen, weil auch dafür musst du jeden Tag kämpfen.
Besser können wir es, glaube ich, nicht enden. Ich sage immer, wir drucken keine Bücher, wenn es um Internet-Applikationen geht, weil du änderst hier was, dann kann da was passieren. Und das ist immer so, man druckt einfach kein Buch. Und das hört nie auf einfach. Das ist ein kontinuierlich, muss das laufen, verbessert werden und so weiter. Und ich glaube, es ist bei euch nichts anderes. Und ja, ich würde sagen, es schreit nach Folge 2. Jetzt haben wir aber erstmal einiges schon drin gehabt. Und vielen, vielen Dank für die ausführliche Geschichte, Hannes, und dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann freue ich mich auf Community Day Nummer 2. Den gibt's ja auch schon. Verlinke ich auf jeden Fall auch die Tickets. Und wir machen
schon,
dann auch nochmal.
Die Hälfte ist schon weg.
Die Hälfte ist schon weg. Vertraue Blindbruder 2 sozusagen.
Genau.
Ja, wir haben auch nicht über die IHK gesprochen und über andere Themen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, aber vielen Dank auf jeden Fall erstmal und dann gibt's Part 2 irgendwann und wir hören uns.
Ich danke dir, Andreas.
Vielen Dank.
Ciao.
Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Bis bald.
So, das war auch schon wieder Folge 127 von Happy Bootstrapping. Wie gesagt, Teil 2 kommt bestimmt. Schick mir gern Vorschläge und Fragen an hallo@happy-bootstrapping.de. Nutzt das Kontaktformular auf der Webseite oder kontaktiere mich über LinkedIn, Instagram oder jetzt auch TikTok, um mir Feedback zu schicken zur Folge. Gibt es ja auch eine gewisse Chance, dass das jetzt deine erste Happy Bootstrapping-Folge war. 126 andere Folgen gibt's. Hör doch da gerne mal rein. Gibt alles Mögliche, E-Commerce, andere Agenturen, SaaS und App-Geschäft, aber auch Content-Themen, wie beispielsweise in Folge 100 der Philipp Westermeier von OMR. Würde mich freuen, wenn du da mal reinhörst. Ansonsten, ja, falls dir der Podcast zu lang ist, kannst du auf happy-bootstrapping.de auch einen Newsletter abonnieren. Da gibt's so 1-2 Tage nach dem Release dann eine kleine Summary und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mal reinhörst. Umfrage zur Community habe ich ja auch verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in die Folge 128. Da habe ich den Alex Corduan zu Gast von Holzrichter Berlin. Kennst du vielleicht, das sind diese Ledertaschen-Weekender. Und da sprechen wir drüber, was er in 10 Jahren E-Commerce gelernt hat. Bis dahin, dir eine schöne Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.